Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit Dr. Jochen Henn. Ich freue mich unglaublich, dass der Jochen da war. Ein sehr, sehr toller Mediziner, ganzheitlicher Mediziner mit seiner Praxis am Tegernsee. Wir sprechen heute über seinen Weg zur ganzheitlichen Medizin, wie Jochen Longevity definiert, warum Einfühlungsvermögen für einen Arzt so wichtig ist, über vieles, vieles mehr. Seid gespannt, es ist wirklich spannend, wenn ihr euch für ganzheitliche Medizin interessiert. Ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Jawohl, Jochen, schön, dass du heute da bist. Es freut mich unglaublich. Wir arbeiten ja mit einigen tollen Ärzten zusammen, aber ich muss sagen, mit dir schon besonders gern, oder wir verbringen generell mit dir und mit deiner Frau natürlich auch Zeit sehr, sehr gerne, weil es unglaublich angenehm ist, egal ob beruflich oder privat. Also danke, dass du halt da bist, freut mich sehr.
Ja, es ist mir eine Freude und Ehre und kann ich nur zurückgeben, ihr seid schon noch sehr besonders als Paar und das, was ihr so in die Welt gebracht habt und hier gestaltet, ist schon großer Gewinn für die nähere und größere Umgebung, schätze ich mal. Nee, es macht mir Spaß, mit euch zusammen zu sein und es hat sich irgendwie so fügen sollen.
Auf alle Fälle, ja. Vielen Dank dafür und ich darf gerne mal einsteigen mit einer generellen Frage, die mir jeden Gast einmal stellen. Wie geht's dir heute?
Oh, gut.
Ich habe, glaube ich, noch nie eine andere Antwort gekriegt.
Ja, nee, es geht mir gut. Klar, ein bisschen aufgeregt, gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Die nächste Stunde ist für mich Premiere, sowas zu machen. Und aber es freut mich natürlich, irgendwie, denn, dass wir miteinander austauschen und vielleicht eine oder andere Anregung jetzt auch so dann in die Zuhörergruppe geben können und ja, dich und mich ins Bewegen halt wirklich Dinge, wie ist es möglich, Gesundheit zu unterstützen, zu erhalten, hält einen wirklich am Laufen sozusagen. Wir sind begeistert davon, was wir tun und das verbindet uns, glaube ich, auch besonders. Und man wird in dieser Berufssituation einfach noch nicht so schnell müde. Andere sind so schnell schon irgendwie berufsmüde und manchmal auch frustriert von verschiedenen Widerständen, die so da sind im Leben. Aber die Art, ja, wie wir so Gesundheit sehen, beflügelt und ermuntert und motiviert halt unglaublich.
Ja, das hat mich ja sehr, sehr gepackt, als wir das erste Mal uns getroffen haben. Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon Kontaktpunkte gehabt haben, bevor wir dich das erste Mal persönlich kennengelernt haben. Immer von Klienten schon gehört, Mensch, der Doktor, wo seid ihr beim Dr. Jochen Henn? Und wir haben uns schon immer gewundert, Mensch, die machen schon echt viel richtig, gell? Und dann haben wir gesagt, den Dr. Henn, den müssen wir jetzt unbedingt einmal kennenlernen.
Ja, ja, das war ja ganz schlimm. Ihr habt ja schon ein paar Anläufe gemacht und irgendwo ist das immer untergegangen in den ganzen Mails und so. Bis ich gesagt habe, ja, es ist jetzt endlich Nägel mit Köpfen. Und dann war das ja wirklich echt eine große Sympathie auf den ersten Blick. Das war echt super. Und ja, jetzt wissen wir ja, ne? Das gute Ding will Weile haben, aber jetzt haben wir uns ja gefunden sozusagen. Ja. Naja, und das ist einfach schon schön, auch tatsächlich durch dieses gemeinsame Betreuen oder Betreuen von gemeinsamen Patienten dann auch so einen gegenseitigen Nutzen zu sehen, ja, dass verschiedene Aspekte abgedeckt werden können und das, ja, was wir ja schon wiederholt festgestellt haben, so das Netzwerken macht einen ganz großen Sinn und Gewinn auch für die Beteiligten, die Patienten, wenn die sich irgendwo anvertrauen und sagen, ich habe wirklich gute Empfehlungen, das kann ich mit gutem Gewissen und gutem Gefühl weitergeben, geht dahin, das sind noch andere Dinge, die da betrachtet werden und sehr kompetent weitergeführt werden. Einfach sehr wichtig, dass man die richtigen Leute beieinander hat und ein Netzwerk hat von Leuten, die ähnlich irgendwo auch dieses Thema verstehen.
Ich habe es ja gerade eingangs gesagt, ich finde es ja ganz wichtig, dass man irgendwo die gleichen Werte vertritt, so ähnlich irgendwie aufs Leben schaut. Wenn man dich kennt, weiß man auch, du priorisierst den Menschen. Mhm. Das ist ja auch was nicht selbstverständlich ist, leider in der Medizin. Aber da kommen wir gleich drauf. Ich darf also ein bisschen gern erst einmal ein bisschen persönlich einsteigen, wer dich jetzt noch nicht kennt. Mhm. Jochen, wie würdest du dich selbst denn beschreiben, als Mensch und aber auch als Arzt?
Genau, also das finde ich wunderbar zusammenzuführen. Ich bin nicht der Mediziner, das klingt mir zu technokratisch, sondern wirklich der Arzt. Ich bin noch so ein bisschen geprägt von so einem alten Bild des Arztes, der so ganzheitliche Ansätze sucht und vertritt. Also ich selber bin der Suchende und der immer noch Lernende. Und das macht diesen Beruf auch so spannend, weil ich immer wieder jeden Tag neu, irgendwie auch bereichert durch Kontakt mit den Patienten, mit neuen Erfahrungen irgendwie dann auch wieder nach Hause gehe. Deswegen wird es eigentlich auch nie langweilig, weil jeder hat eine andere Geschichte zu erzählen. Und ich lerne unglaublich viel auch durch den Kontakt mit Patienten. Und die wissen auch schon verdammt viel. Und es ist auch anspruchsvoll, immer wieder nachzugucken, auf welchem Informationsstand ist denn der Betreffende mit seiner eigenen Thematik. Und natürlich in den jetzigen Zeiten, wo man sehr viel schon nachlesen kann und überall Informationen zugänglich sind, sind viele betroffene Patienten, gerade mit chronischen Krankheiten, schon unglaublich weit in der eigenen Recherche. Und da ist es immer wieder spannend, welche Querverbindungen da bestehen oder welche neuen Ideen hinter einzelnen Krankheiten auch stehen können oder Behandlungsmöglichkeiten. Und wo sehe ich mich? Ja, also schon gerne in der Tradition dieses alten Arztbildes als Begleiter. Also für mich spielt eben auch das Erkennen von familiären Hintergründen eine große Rolle, so dieser ganze soziokulturelle Hintergrund, aus welcher Prägung kommen die jeweiligen Menschen und ja, was schleppen sie mit? Vielleicht auch an alten Belastungen, irgendwie Traditionen oder mitgenommene schwere Belastungen, die mit dem eigenen individuellen Leben vielleicht auch gar nichts zu tun haben, aber aus welcher Prägung stammen die? Lebensumstände, was treibt die Leute um? Welchen Stresslevel müssen die verkraften? Wie schaut es mit deren Ernährung aus? Was haben die für Bewegungsmotivation? Sind sie noch im Leben aktiv oder sind sie nur noch gequält von den äußeren Umständen? Und Medizin zu reduzieren auf irgendwie reine mechanistische Vorstellungen, wie läuft mein Herz noch als EKG definiert oder wie sind bestimmte Laborwerte oder das ist natürlich viel zu dünn. Und die ganze Seite der Psychosomatik spielt auch eine ganz unglaubliche Rolle und sehr faszinierend, wie das ineinander greift und dass wirklich ganz starke körperliche Symptome entwickelt werden können aufgrund von solchen seelischen Konflikten, die vielleicht noch nicht erkannt sind oder nicht geklärt worden sind. Also die spielen eben auch eine ganz große Rolle und von daher freue ich mich so ein bisschen in der Tradition dieser alten Ärzte mich dann auch zu sehen, wo auch Medizin ganzheitlicher gesehen wurde. Und das strebe ich an, dem nachzufolgen irgendwie. Also wir selber sind ja alle hier, berufen uns auf unseren alten Hippokrates, ja, den antiken Arzt. Und ich hatte das Glück, jetzt gerade letzte Woche nochmal teilzunehmen, zum wiederholten Mal, schon viele, viele Jahre, an einem Kongress für integrative Medizin, das nennt sich Internationale Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde. Und diesen Aspekt Kulturheilkunde finde ich total faszinierend. Und das Ganze wird auf der Insel Kos, da wo der Hippokrates auch gelebt und gewirkt hat, da auch geboren ist, sehr spürbar irgendwo vermittelt. Da geht es um ganzheitliche Aspekte. Und dann angefangen hat der Kongress mit einem Vortrag eines berühmten Philosophen, Christoph Quarch zum Beispiel, über Thema war es Resilienz. Also welche Aspekte der Resilienz können dargestellt werden aus verschiedenen Blickwinkeln und natürlich dann auch die Psychiater und die Neurologen und die Neuroimmunologen und Orthomolekularmediziner und natürlich Sporttherapeuten und viele, viele Aspekte kamen da hinein. Das fand ich schon sehr spannend. Und sich jetzt an so einem historisch bedeutenden Platz zu bewegen, einschließlich würdevolle Verabschiedung des Asklepion, das ist dieser berühmte antike Heiligtumsbereich, wo noch alte Tempelreste stehen und verschiedene Plattformen, wo früher eben bedeutende Tempel standen und den Platz zu erspüren, wo sozusagen die Quelle unserer Ursprung unserer westlichen Medizin, auf den wir uns ja alle berufen, den alten Hippokrates. Und der hat ja schon sehr spannende Postulate aufgestellt, dass die Ernährung so das Zentrale sein soll. Lasst eure Nahrung eure Medizin sein, eure Medizin die Ernährung sein. Und das haben wir in unserer technisierten, technokratischen Welt ja leider Gottes doch ziemlich vergessen. Sich also wieder rückzubesinnen auf die Wurzeln, das ist so mein Anliegen.
Wie ist dir das gelungen? Weil am Ende ist es ja, wenn man jetzt ein Medizinstudium durchläuft, ich sage einmal, gehen ja die meisten Ärzte denselben Weg. Aber irgendwo bist du ja abgebogen und hast gesagt, na irgendwie muss das ganzheitlicher sein.
kam schon relativ früh. Natürlich machen wir alle unsere standardisierte Ausbildung. Immerhin 6 Jahre Studium, das ist ja schon schon ein Wort und viel, viel Paukerei. Es ist wirklich echt, es wird, glaube ich, immer stärker, weil das alles in Curriculumform jetzt Formaten eingebaut ist. Attestate müssen geschafft werden. Das geht nach Multiple-Choice-Verfahren wie ein Führerschein, was weiß ich. Du musst irrsinnig viel auswendig lernen. Übrigens damals auch eine der schwersten Hürden war immer die Biochemie gewesen. Also das ist damals wie Vokabeln lernen einer Fremdsprache. Und ich habe mich damals gefragt, was quält ihr uns mit solchem Unsinn? Das hat überhaupt keine Relevanz. Ich habe es nicht verstanden. Und so wurde damals aber auch nie dargestellt. Sondern es war wirklich lapular. Das war ganz abstrakt. Und jetzt, ja, Jahrzehnte später, im täglichen Tun mit den Patienten, merke ich erst, wie verdammt wichtig das ist, das mal zu kapieren, wie diese Stoffwechselwege dann laufen. Und es bleibt kompliziert, extrem kompliziert. Aber jetzt habe ich eine andere Motivation dahinter, das zu erfragen. Und dann durch unzählige Fortbildung immer wieder erneut werden diese ganzen Energiezyklen dann durchgekaut, ja, Zitrat und Atmungskette und so weiter. Das sind wirklich alles sehr, sehr komplexe Dinge. Und natürlich kommen neue Erkenntnisse dazu. Für mich die große Frage, wie schlägt sich das im täglichen therapeutischen, diagnostischen Tun noch nieder? Mhm. Ja, und was hat mich bewegt? Also nach dieser ganz normalen Ausbildung und später natürlich Krankenhaus, ich bin Internist, das dauert dann nochmal 6 Jahre, also 12 Jahre reine Medizinerausbildung. Und dann die Praxis mit einer riesen Verantwortung, auf einmal alleine so ein auch wirtschaftliches Unternehmen auf einmal auf der Schulter zu tragen. Auf einmal kamen aber dann doch immer mehr die Fragen, bin ich jetzt wirklich so in dem, was ich da jetzt studiert habe, gelernt habe, bin ich da zufrieden? Und dann muss ich ja ehrlich sagen, kam das ziemlich bald, dass ich da nicht mehr so happy war und mich mehr als so pharmakologisch ausgerichteter Mediziner dann gesehen habe. Das hat mich halt unzufrieden gemacht und auch viele Fragen blieben unbeantwortet. Also bin ich auf die Suche gegangen nach erweiterten Aspekten der Naturkunde und Regulationsmedizin und bin dadurch auch mit Leuten zusammengekommen, die mir irgendwo wichtig geworden sind, die ein ganz anderes Spektrum vertreten haben, anderes Weltbild vertreten haben. Und das Thema Menschlichkeit habe ich halt leider auch sehr vermisst. In dieser technokratischen Welt der Schulmedizin, die ihren großen Stellenwert hat, keine Frage. Aber wenn es dabei bleibt, ist es zu wenig, jedenfalls für die Betreuung von hausärztlich-internistischen Patienten, die uns einfach anvertraut sind. Also brauchte ich irgendwie ein erweitertes Spektrum und Menschlichkeit bleibt oft auf der Strecke, mangels Zeit, mangels finanzieller Möglichkeiten und das ist ein richtiger Spagat, der da abverlangt wird. Das ist nicht leicht. Und deswegen, es gibt auch da jetzt neuerdings eine Akademie für menschliche Medizin, AMM. Ich fand diesen Titel ja dann doch sehr erstaunlich und programmatisch zeigt ja, dass es daran fehlt. Und also wir müssen ein neues Medizinsystem wieder installieren, eine ärztliche Versorgung, die mit anderen Inhalten antritt und die Menschen irgendwie anders abholen kann. Wir machen mit dem, was wir in der Medizin gerade so treiben, erfüllen wir nicht die Bedürfnisse der meisten Menschen. Und das war ja ziemlich bald klar.
Ich finde es ganz spannend, dass du das jetzt auch schon ansprichst, weil ich glaube, letzte Woche habe ich mit einer Ärztin auch geratscht und da ging es jetzt vor allem um Kassenpatienten, aber ich glaube, da haben Ärzte irgendwie 2 bis 5 Minuten pro Patient Zeit. Und du hast es ja gerade angesprochen vorher schon, was du eigentlich ja alles abfragst, was du im Leben ja alles erfahren möchtest. Das ist ja auch das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass wir sagen, wir wollen ja den Menschen sehen und nicht nur irgendwie eine Diagnose, die er mitbringt. Weil irgendwo brauche ich ja Zeit für den Menschen.
Ja, das ist der Spagat eben tatsächlich. Also wir machen hier jetzt einfach so eine sozusagen Mischung von einer reinen kassenmedizinischen Versorgung, würden wir nicht überleben können. Das ist einfach nicht ausreichend. Oder ich muss wirklich eine 5-Minuten-Medizin durchziehen, die ich nicht leisten kann. Und da würde ich völlig am Rand meiner auch mentalen, auch Aufmerksamkeitsleistung kommen. Das geht nicht, alle paar Minuten anderen Patienten gegenüber sitzen und sagen, ich will mich darauf einstimmen, ich brauch sowas wie eine empathische Einfühlung. Und das geht nicht mit Fingerschnipsen oder so. Ja. Und da fühlt sich auch kein Mensch gut aufgehoben. Und auf der anderen Seite, gut, und dann habe ich natürlich auch Möglichkeiten, das irgendwie ein bisschen zu mischen zwischen dann Patienten, die einfach entweder Selbstzahler, privatversichert sind, wo das noch anders darstellbar ist, und keiner soll zu kurz kommen, aber in 5 Minuten kann ich keine vernünftige Sprechstunde machen, das geht nicht. Und wir sind aber als reine Kassenmediziner tatsächlich dazu verdammt, auch die Patienten, das in kürzester Zeit so durchzuziehen. Und dann kann es nur das Rezept sein, die Krankmeldung, dann die Spritze und schnell aufschreiben, irgendwie Mittel nach der roten Liste Medizin. Und das ist extrem unbefriedigend. Also ich nenne jetzt hier wirklich auch Systemkritik. Das ist so für uns unzumutbar und für die Patienten auch. Und ich weiß nicht, wie das auf Dauer so weitergehen kann. Wir sind in einem wirklich desolaten Zustand in dieser kassenmedizinischen Grundversorgung.
Es ist verrückt, gell? Ich habe, letzte Woche, viele Sachen erfahren. Wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, ist Costa Rica das einzige Land auf der Welt, das vorbeugend arbeitet und die vorbeugende Medizin unterstützt.
Kann sein, das weiß ich noch nicht mehr. Dieses Land ist natürlich vorbildlich. Es gilt auf jeden Fall als sehr attraktives Land in Südamerika. Und ja, es wäre zu wünschen, dass man sich mal nach besseren Vorbildern umsieht. Mhm. Wie machen denn das die anderen? Warum sind die erfolgreicher? Und warum erfüllen sie vielleicht auch mehr wirklich diesen Versorgungsauftrag besser? Und das ist wirklich dringend notwendig. Sonst fahren wir das System gegen die Wand. Und wir haben auch so viele von den Kollegen, die schon sehr früh auch am Burnout vorbeischrappen oder sogar drin landen. Und auch Suchtprobleme in der Ärzteschaft sind auch sehr hoch. Und das hat alles seinen Grund. Auch Familien gehen zugrunde. Man ist gar nicht mehr zu Hause und hat gar keine Zeit mehr für sich und für die eigene Familie oder Partner. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Balance zwischen berufliche Anforderungen und eigenem Lebensstil.
Wir kennen tatsächlich ganz viel Leid, gerade auch wenn die in Kliniken arbeiten oder operieren. Ich habe es bei 2 Ärzten mitbekommen, die sich nicht kennen, aber die quasi einen Timer gestellt haben, ab wann sie in Rente gehen können. Und haben das quasi als Ziel definiert, dass sie bis dahin noch durchhalten müssen.
Ja. Erinnert ein bisschen an die Bundeswehr, dann mit dem Abschneiden vom Maßband oder so. Und das ist natürlich ein Jammer, weil das ist so ein wunderbarer Beruf, wenn man den ausfüllen kann. Es gibt ja kaum was Wertvolleres, als hilfesuchenden Menschen irgendwo zur Seite zu stehen, irgendwie mit Rat und Tat. Naja, ich könnte jetzt auch schon ein paar Jahre in Rente sein. Das ist alles fern davon, und weil ich noch dafür brenne. Aber warum? Weil ich irgendwie das irgendwie auch anders ausfülle. Aber trotzdem, wie gesagt, ich habe ja auch eine Kassenpraxis und ich versuche da jetzt irgendwie einen vernünftigen Kompromiss zu gehen. Das ist schwer. Aber wir brauchen einen Ruck da. Das geht so an der Wirklichkeit vorbei, was gerade passiert. Das ist natürlich politisch bedingt, aber auch die Verbände, die müssen wirklich eine andere Präventionsmedizin nicht nur benennen und sagen, wir sind irgendwie Vorsorgekasse, sondern das muss wirklich auch gelebt werden. Und wie du von Costa Rica jetzt sagst, wäre interessant, mal gucken, wie die das bewerkstelligen. Aber das braucht es allalong viel günstiger, denke ich mal, fürs Gesamtsystem. Also unsere Gesundheitsausgaben, die explodieren ja förmlich, und das ist so nicht mehr zu finanzieren. Und es ist auch so viel billiger, was in die Prävention zu tun, in die Vorbeugung und auch in die Eigenverantwortung, dass man wirklich mehr Zeit investiert, den Menschen auch irgendwie Aufklärung zu geben, zu sagen, was kann ich denn selber tun, damit ich eine Chance habe, gesund alt zu werden.
Vor allem mehr Bildung irgendwie schon im jungen Alter, gell? Weil wir haben jetzt, du hast ja schon ganz früh das Thema Ernährung angesprochen, oder jetzt ein Vortrag über Resilienz. Und ich meine, das sind ja Dinge, die kannst du ja in der Schule schon lernen. Also wir haben ein Beispiel, ich glaube, ich erzähle es jetzt zum 5. Mal in dem Podcast, aber wir haben ein befreundetes Ehepaar, die waren letztes Jahr für 3 Monate in Neuseeland, und die Kiddies laufen in Deutschland mit Bauchweh in die Schule, und in Neuseeland sind sie gern gegangen, haben besser gelernt und haben in der ersten Stunde zum Beispiel Mindfulness-Unterricht gehabt.
Tja.
Ganz andere Anordnung vom Unterricht, sind und Kinder unterschiedlichen Alters in den Klassen, die gegenseitig sich Dinge erklären.
Großartig, so soll es sein, ja.
Ist total spannend gewesen, weil die berichtet haben, dass die Kiddies innerhalb von ein paar Wochen haben die fließend Englisch geredet, und die haben sich daheim unglaublich schwer da, Englisch zu lernen. Gut, ist natürlich, sprichst du dann deutlich mehr und sowas, aber es war schon interessant, das so ein bisschen mitzubekommen.
Ich glaube, die innere Bereitschaft ist ganz wichtig, dass das Gehirn sozusagen freigeschaltet wird, dass wir wieder aufnehmen können. Kinder nehmen natürlich schneller auf als Erwachsene oder ältere Leute, aber da geht es fast spielerisch und selbstverständlich. Das ist schon ganz toll. Ja, ich habe auch Verwandtschaften in Australien und da hat mein Neffe dann gesagt, ich freue mich, wenn die Ferien zu Ende sind, dann wird es wieder interessant. Die haben halt interessanten Unterricht und die haben die Ferien eher als langweilig empfunden, da passierte nichts und die haben sich darauf gefreut, dass die Schule wieder anfängt. Ich habe gesagt, ich habe 6 Kinder und alle durch die Schule gebracht, mühsam. Und jetzt die nächste Runde ist halt ganz viele Enkel und sind also ein großer Familienclan, was natürlich mich sehr beglückt. Aber da kriege ich dieses ganze Schulthema unverändert mit. Das zieht sich durch die Generation jetzt so durch und das ist wirklich betrüblich, dass da nichts mehr passiert und in Schule wirklich als Qual erlebt wird. Was wird gestrichen? Die künstlerischen Fächer werden gestrichen, die Bewegung, der Sport wird gestrichen. Sie werden verdammt zu irgendwelchen Trichter, Lernpaukmechanismen, Abfrage, ich habe ja gewusst, du hast nicht gescheit gelernt und so, statt zu motivieren und zu beloben und Spaß irgendwo wieder zu bringen.
Oder individuelle Themen zu fördern. Ich meine, das ist ja gerade bei Kreativität, also gerade so Themen wie im Kunstunterricht oder sowas. Also ich weiß das bei mir, als wir uns entschieden haben, Marie und ich, dass wir ein Kind möchten, habe ich zu Marie gesagt, du musst eines wissen, dass wenn um Schulthemen geht, das musst du machen. Weil ich habe immer irgendwie, Schule war immer so ein Thema, wo ich mich nie wohlgefühlt habe. Das hat leicht im Kindergarten schon angefangen, aber Schule war was, da habe ich mich immer nur reingezwängt gefühlt irgendwie. Das ist ganz spannend.
Ja, und natürlich, wenn du ein bisschen anders drauf bist, auch mental anders drauf bist, da opponierst, ist das wichtig, dass man das eher unterstützt und du da nicht eingezwängt wirst und die Flügel gestutzt werden, sag, jetzt machen wir dich irgendwie systemkonform, dass du da locker, also irgendwie problemlos durchgehst. Aber da entstehen keine Persönlichkeiten. Also du hast es geschafft, aber das ist schwer, da seine eigene Persönlichkeit zu behalten
seine Motivation zu erkunden oder zu ergründen irgendwie einmal, dass man sich selbst auch irgendwo kennenlernt, weil das ist, also das hat mir ganz stark gefehlt. Ich habe nicht gewusst, was meine Stärken sind. Ich wurde eher mit meinen Schwächen konfrontiert die ganze Zeit.
Das ist das Problem der Schule. Die Schwäche wird dir dann vor Augen geführt und macht dich wirklich klein und schwach und du kriegst Bauchschmerzen. Das natürlich, dann fängst du schon sehr früh an zu sagen, ich krieg jetzt Somatisierungsbeschwerden, ich krieg Migräne, wie viele Kinder habe ich da, die brauchen schon wieder eine Schulbefreiung, weil sie schon wieder wegen Migräne und wegen Bauchschmerzen und Magenkrämpfen nicht in den Unterricht gehen können. Es wird natürlich nicht besser, wenn die wegbleiben, aber die schaffen das gar nicht mehr und die Eltern sind verzweifelt und das ist ein großes Thema. Also Ausbildung, Schulpolitik, in unserem Land, großes Thema aufgemacht. Und leider ist es nicht besser geworden. Und ich denke mir auch, warum lernen wir denn nicht von den Ländern, die es einfach besser hinkriegen? Ich verstehe es nicht, dass das nicht möglich sein soll. Und unbedingt ja sowas wie Montessori-Konzepte jetzt oder Waldorf, wo die Kinder noch Kinder sein dürfen und genau was du sagst, stärken. Die unterstützen, alles andere kommt von selber. Nicht auf die Schwäche sich konzentrieren, sondern auf die Stärken. Da können wir aber wieder den Bogen auch zur Medizin natürlich machen. Auch das ist eher meine Haltung. Wie viel lieber erzähle ich gute Befunde? Jetzt haben wir einen TÜV gemacht, einen Check gemacht sozusagen. Und dann kommen nicht, oh Gott, das sieht aber bedenklich aus. Und wenn Sie dies und das nicht machen, werden Sie ganz furchtbar krank. Sondern die Prognose ist gut, aber Sie können es dann besser hinkriegen. So, also eher das Positive unterstreichen. Und damit motivieren, den Weg weiterzugehen.
Motiviert ja den Menschen mehr.
Ja.
Jochen, was bedeutet für dich Gesundheit? Also gerade auch in dieser jetzigen Zeit.
Ja, das ist natürlich eine ganz große Frage. Was ist Gesundheit? Gerade wenn man aus dem Krankheitsverständnis rauskommt. Ne? Immer wir in Medizin, wir werden immer von der Pathophysiologie konfrontiert. Was ist Krankheit? Was macht krank? Das mal umzudrehen, was bedeutet Gesundheit? Ich würde fast sagen, Gesundheit ist unser Recht. Wir haben ein Recht, gesund zu sein und auch glücklich zu sein. Und die große Frage ist, was verhindert das zu sein? Die wenigsten Menschen sind gesund und glücklich, sondern immer suchen wir irgendwie nach den Gründen, warum geht es uns eigentlich schlecht. Das ist eine mentale Einstellung, glaube ich, ganz viel. Wo stehe ich, was erwarte ich, wie bin ich im Leben? Und die Prägung von klein auf spielt eine große Rolle. Immer nach Defiziten geguckt zu haben, macht klein und schwach. Und Entschuldigung, dass ich da bin. Und dann kriegt man einen ganz krummen Rücken und macht sich klein, statt aufrecht gerade Blick nach vorne und schaut her, wer ich bin. Das fängt schon sehr früh an, diese Prägung. So, also was ist Gesundheit? Gesundheit ist, denke ich, schon ein Gefühl von innerem, äußerem Wohlbefinden auch. Und auch das Gespür, glücklich zu sein, auch dass ich merke, ich habe Freude an meinem Körper. Also das hängt ja eng zusammen, Körper und Geist. Also der gesunde Geist im gesunden Körper, das ist schon ein großes, altes, antikes Ideal. Und nicht immer gelingt es natürlich. Und dann ist die große Kunst auch mit irgendwelchen Einschränkungen trotzdem dann gut zurechtzukommen und glücklich zu sein. Also wenn ich jetzt irgendwie ein gesundheitliches, körperliches Problem habe, muss es einen deswegen nicht abhalten, Glück zu empfinden natürlich. Aber wenn beides zusammen gelingt, ist es natürlich wunderbar. Aber die Krankheit entsteht auch nicht aus dem Nichts in der Regel. Also wenn es nicht gerade ein Unfall ist oder sowas, sondern das hat ja oft auch ist eine Folge von langen, versäumten Maßnahmen der Fürsorge, der Selbstfürsorge. Und Gesundheit, natürlich die WHO-Definition kennt man ja schon immer, auch seelisches Wohlbefinden spielt da immer eine große Rolle. Und ich finde aber auch das soziale Wohlbefinden, Gesundheit hat auch was zu tun mit Sorgenfreiheit. Ich muss mich nicht ums tägliche Sattwerden oder Dach über den Kopf kümmern. Auch das spielt eine große Rolle. Habe ich wirklich materielle Sorgen? Weiß ich nicht, wie ich den nächsten Monat finanzieren soll, weil ich keinen Job mehr habe und oder weil ich im Dauerkonflikt mit meinem Arbeitgeber bin oder mit Nachbarn oder in der Familie dauernd Ärger ist, das ist natürlich auch sehr abträglich. Mhm. Und dann geht es darum, wie kann ich das lösen? Wie kriege ich solche Konflikte irgendwie für mich so gelöst, dass ich damit gut leben kann?
Bevor wir da noch tiefer reingehen, ich finde es jetzt schon unglaublich spannend, ich kann schon vorhin reinspringen. was macht für dich den Tegernsee einen besonderen Ort, um genau da anzufangen, dass man sagt, hey, egal ob du das jetzt bist, ob wir das jetzt sind, gibt viele tolle andere Beispiele, dass man Gesundheit irgendwie ganzheitlich denkt.
Ja, Tegernsee, ja, ich liebe ihn ja wirklich sehr und kommt daher irgendwie, ich bin hier so als Enkel meiner sehr geschätzten Großeltern, Großmutter hier nicht aufgewachsen, aber ich war ganz oft in Ferien hier und Tegernsee war für mich immer so ein Symbol von oder Ausdruck von Berg und Wasser und Freiheit und irgendwie wahnsinnig schöne Natur und Wohlfühlen. Und diese Magie des Sees lässt mich auch heute noch nicht los. Also wenn ich meine Praxis ist direkt am Tegernsee, ich schaue da also immer wieder runter und sehe, zu jeder Stunde hat es eine andere Farbe und der Himmel leuchtet anders, widerspiegelt sich da anders. Also es macht schon ein unglaublich tolles Gefühl, da direkt am Ufer von so einem See zu sein mit Bergen im Hintergrund. Tegernsee steht auch für eine alte tatsächlich Arzttradition, Gesundheitstradition. Durch die Bäder hier, durch Sjöschwefel, früher die Molkekur in Kreuth. Und Leute sind schon sehr früh in die Sommerfrische aus der Stadt gekommen, um sich hier wohlzufühlen und zu erholen. Und das finde ich nach wie vor ist möglich, auch wenn sich natürlich der Charakter total verändert hat. Tegernsee steht ja dann auch für andere Aspekte. Lago Bonzo war es schon immer. Und also, dass das jetzt nur noch für ganz wohlhabende Leute möglich sein soll, hier zu leben, finde ich äußerst problematisch und bedenklich. Es tut mir richtig leid. Es verändert natürlich auch die Wohnmöglichkeiten. Junge Familien, die einfach gucken, wie sie über die Runden kommen, können sich es hier einfach nicht leisten zu leben. Und das verändert natürlich auch das Klientel oder die Menschen, die hier leben können. Das finde ich total schade, dass so eine Art Ausverkauf nur an die Reichsten halt stattfindet. Insofern ist das so zwiegespalten. Aber die Berge sind immer die gleichen, wie schon Jahrtausende, Hunderttausende von Jahren davor. Der See ist schon immer der gleiche, seit der Gletscher schmelze. Und der See hat irgendwie was ganz Heilendes. So, wir gehen halt gern ins kalte Wasser, schon immer, auch im Winter über, machen auch dieses Eisbaden. Meine Frau ist da ganz hart, ich kann da gar nicht hinterher natürlich, wenn ich daneben stehe, muss ich auch rein. Aber wenn man rauskommt, fühlt man sich einfach an sich wohl und es hat was wirklich was Verwandelndes irgendwie. Ne? Das Wasser ist derartig sauber und klar, das hat wie eine Neugeburt, fühlt sich das mal an. Ich finde das schon sehr speziell.
Stimmt.
Insofern, oder auch dann die Weißerauen oder einfach die zufließenden Bäche da, und das ist auch was ganz Großartiges. Und die Touren, die man machen kann, rechts und links, wo dann die Touristen dann nicht mehr so unbedingt mitkommen, und ist sehr schnell auch auf dem Berg oben. Oder machst irgendwelche Mountainbike-Touren und das ist landschaftlich atemberaubend, wirklich großartig. Also insofern, ich tanke hier richtig auf. Da, wo andere Leute Urlaub machen, ist halt auch mein Arbeitsbereich. Ja. Das hält mich halt auch fit.
Das sieht man dir auch an. Jochen, du hast schon ein bisschen was erzählt, jetzt auch über die Praxis. Möchtest du ein bisschen was erzählen? Wie sind das, bist du damals dazu gekommen, am Tegernsee die Praxis aufzumachen? Ja. Hast du irgendwo so ein Ziel gehabt? Hast du das auch schon vor Augen gehabt, wo du.
Total visualisiert gehabt. Das war wirklich schon so, hier möchtest du leben, hier möchtest du später meine Familie haben und deine Kinder haben und so. Also ich war irgendwie total auf die Region fixiert, was meine Frau schon ziemlich erstmal genervt hat, sagen, ja komm, fahr nach woanders und sag, nein, es muss hier sein. So. Und dann lag also daran, dass ich hier als Kind dann schon oft in den Ferien halt war. War für mich so ein Idealziel. Nein, dann habe ich das wirklich so ganz lange schon so im Kopf gehabt. Und dann kam das wie die Jungfrau zum Kind. Irgendwie kam ein Anruf von einem Apotheker. Ich weiß, die Praxis wird jetzt abgegeben und das wäre was für Sie. Da war ich auch noch mitten in der Weiterbildung. Ich wollte eigentlich Kardiologe werden. Also einen Internisten hatte ich ja dann. Na, auch noch nicht ganz, aber fast schon. So, die nächste Zeit hatte ich schon in der Tasche und war da in Höhenried, da in dieser Herzklinik. Naja, dann galt es, entweder schlägst du zu oder lässt diese Chance vergehen und wer weiß, was dann passiert. Und dann ein paar schlaflose Nächte gehabt und gesagt, okay, jetzt machst du es. Und dann habe ich dann wirklich die Praxis übernommen, erst mal alleine und später dann mit dem Kollegen, der dann auch in Höhenried lange Zeit Oberarzt gewesen ist, der Dr. Hampel, der ist jetzt im halben Jahr jetzt aber, oder 4 Monate jetzt im Ruhestand, ein bisschen älter als ich. Und dann haben wir das wirklich lange Zeit zu zweit gemacht. Das Ganze ist jetzt 35 Jahre her, 35 Jahre. Und naja, es hat jedenfalls riesen Spaß gemacht, irgendwie auch miteinander. Es war ein Team, was so lange auch gehalten hat, was ja auch schon erstaunlich genug ist. Ja. So eine Ehe, ne, auf beruflicher Ebene, ist es ja nicht so ganz einfach. Hat aber wunderbar funktioniert. Naja, und jetzt das Besondere ist aber, andere, wie gesagt, würden dann erstmal sagen, jetzt reicht's aber, jetzt gehst du in den Ruhestand. Und dann hat sich die Chance ergeben, in demselben Gebäude eine zweite Arztpraxis wurde auch frei. Kollege ist ausgezogen und dann war diese zweite Etage frei. Und jetzt bin ich halt sehr begeistert von allen möglichen regenerativen Therapieoptionen. Und dann war das einfach zu wenig Platz, wo wir da bisher waren. Die eine Etage war zu wenig. Dann habe ich tatsächlich eine zweite, dieselbe Nummer vergrößert ums Doppelte. Und da betreiben wir jetzt das, was mich jetzt wirklich auch sehr begeistert und so regenerative Therapie vielleicht genannt werden kann. Also Zellerneuerung, Verjüngungsaspekte und also Regeneration, Entgiftung, Detox.
Da hatte ich später noch ganz gern ein bisschen genauer drauf eingehen. Hast du das schon vor Augen gehabt? Ich habe gelesen, ich glaube seit 2001 befasst du dich mit Longevity?
Naja, das weiß ich jetzt nicht.
Steht es, glaube ich, auf der Website.
Das weiß ich nicht. Ich muss das mal durchgucken, was da alles steht. Aber naja, letztlich ist es halt, wie werde ich gesund alt? Also das klingt natürlich, Longevity ist jetzt natürlich so ein Wort, was jetzt in aller Munde ist, aber kommt aus von Amerikanern rübergeschwappt und erst konnte kein Mensch überhaupt aussprechen, wusste dann, was ist denn das? Und
seit jetzt, ich glaube, viele wissen es bis jetzt nicht. Jeder spricht es anders aus.
Ja, Longevity heißt es wohl. Und dann also, naja, die große Kunst, unsere Lebensspanne mit Leben zu füllen und nicht das ewige Leben, ist sicher nicht die erstrebenswerte Variante, also jedenfalls sicher nicht meine. Ich denke, wenn das ein erfülltes Leben ist nach vielen Jahrzehnten und dann kann man mit Zufriedenheit die Augen irgendwann zumachen, sagen, schön war's, und dann ist man froh und dankbar, blickt zurück und es war alles wunderbar. Also nicht das ewige Leben, es wäre der Albtraum. Wir wollen kein fliegender Holländer sein, der nie erlöst wird, sondern die Lebensspanne, die wir eigentlich haben können, bei möglichst langer Zeit, bei Gesundheit, und zwar mentaler, geistiger und natürlich auch körperlicher Gesundheit. Und da kann man wirklich wahnsinnig viel machen. Insofern hat mich das schon immer irgendwie auch beeindruckt, ohne dass es so geheißen hatte. Was kann ich denn unterstützen tun, damit unsere Zellen noch möglichst lange gut arbeiten? Also das ist ja euer Thema auch.
Ja, genau. Also man kann quasi sagen, du warst der First Mover überhaupt.
Ja, sicher nicht, ich habe schon sehr früh irgendwie darauf angesprochen, auf die Idee, was gibt es denn für Möglichkeiten, das zu optimieren.
Weil du es gerade angesprochen hast, gell? Also mich interessiert natürlich auch, wenn wir in dem Zusammenhang jetzt sprechen, deine Meinung, wie wichtig siehst du den Stoffwechsel im menschlichen Körper?
Naja, das ist die Basis, würde ich sagen. Ne?
Das ist der Ausgangspunkt oder die Schaltzentrale.
Ja, klar. Also wir können das natürlich so auch so stufenweise anschauen, was macht uns eigentlich aus. Es gibt immer so dieses Modell auch der Pyramide und erstmal so diese körperliche Ebene natürlich und wie läuft Biochemie ab und der Darm spielt eine ganz entscheidende Rolle. Da spielt natürlich die Verdauungsprozesse hinein und dann Also bis hin dann letztlich zum mentalen Programm, wie du vorhin schon gefragt hast, war so deine Idee schon immer. Also das Ideelle steht on top irgendwo. Was verbindet mich? Was, wo ist meine Bedeutungszuordnung? Warum mache ich das alles? Und warum bin ich denn da? Und was motiviert mich? Und oder bis hin zu einer geistigen, irgendwie dann auch fast religiösen Ebene, muss jeder für sich natürlich wo finden, was prägt mich und was macht mein Leben dann aus? Aber der Stoffwechsel ist natürlich das Fundament, ohne den ja gar nichts geht. Und jetzt ist der Stoffwechsel natürlich auch derartig subtil inzwischen zu betrachten. Das wirkt ja in alle Richtungen hinein. Also wenn dieser Stoffwechsel nicht funktioniert, dann kann auch mein mentales System und meine Gedanken können ja gar nicht arbeiten. Ich finde hochspannend die Verbindung zwischen Hirn und Darm zum Beispiel. Das ist auch noch ein offenes Buch sozusagen. Das ist noch lange nicht beschrieben. Das ist ganz viel unbekannte Größen dabei. Wie beeinflusst unser Mikrobiom zum Beispiel auch die Stoffwechselmetabolite unserer Bakterien, Darmbakterien? Sie machen wirklich einen Unterschied bis hin zur Depression, Migräne. Da gibt es ja enge Korrelationen. Also ich muss jetzt nicht die Migräne mit dem Triptan behandeln, sondern ich gucke erstmal, was macht denn bitte sehr deine Verdauung? Wie isst du überhaupt? Wie viel Zeit nimmst du dir beim Essen? Und wie ist denn deine Nahrung zusammengesetzt? Und natürlich, das ist euer Thema auch, wie in welcher Richtung wird denn verstoffwechselt? Wir haben verschiedene Stoffwechseltypen und das muss man, wenn es gut gehen soll, auch analysieren und angucken, wie unterstütze ich was.
Jetzt hast du gerade vom Mikrobiom gesprochen. Wie reagierst du jetzt darauf, wenn du erfährst, dass es Ärzte gibt, die sagen, das gibt's nicht?
Dann kann ich nur sagen, es ist schlecht informiert, also oder ignoriert. Die Forschung ist inzwischen also evidenzbasiert, wie wir so schön sagen. Wir sind ja als Mediziner immer verdammt, alles evidenzbasiert zu begründen. Was ich jetzt auch als Systemkritik da gerne mit anfüge, ist es irre. Wir sind Erfahrungswissenschaftler, keine Naturwissenschaftler. Es gibt ständig neue Erkenntnisse und Erfahrungen und wir leben von den Erfahrungen und den Rückmeldungen der Patienten. Ich kann nicht sagen, weil das nicht evidenzbasiert ist, ist Quatsch, was du da gerade lieber als Patient erzählst. Das kann nicht sein. Dann muss ich das ernst nehmen und frage, okay, wie könnte ich es denn erklären? Habe ich denn ein Erklärungsmodell dafür, für die Symptomatik? Aber ich kann das nicht alles gleich abtun, das ist Blödsinn. So eine Mikrobiomforschung ist was extrem Spannendes, was natürlich in den letzten Jahren enorm Fahrt aufgenommen hat. Und da kann ich mich nur darauf freuen, was da alles noch kommt. Es ist extrem kompliziert und komplex. Aber ich finde es so spannend, gerade die psychiatrischen Dinge da und die seelischen Dinge damit auch im Zusammenhang zu sehen. Also dass wir müssen auch tatsächlich sowas wie psychiatrische Erkrankung völlig neu denken. Das sind oft Stoffwechselprobleme und nicht irgendwie endogen, sonst wie, was ich nur mit den bisherigen klassischen Antidepressiva nur irgendwie in den Griff kriege. Das löst sich oft mit ganz anderen Methoden auch wirklich dann wieder auf.
Ich finde es unglaublich spannend, was man eigentlich für Möglichkeiten hat, wenn man den Körper einfach oder den Menschen ganzheitlich anschaut.
Sind die alten traditionellen Medizinsysteme oft schon sehr viel weiter gewesen. Ich denke jetzt wirklich an diese Uraltmedizin des Ayurveda, das kommt aus Indien, ist ja wirklich tausende von Jahren alt. Die haben eben nicht ein Organ nur gesehen, so Karikaturjargon irgendwie die Galle von Zimmer Nummer 5 oder so, sondern das waren immer individuelle Strategien. Das ist ein Patient mit seiner Vorgeschichte, mit seinem Energiesystem. Die reden da jetzt von Doshas in dem Fall. Also immer ein Versuch, irgendwie Stoffwechselwege zu erkennen, die verschieden laufen können. Und Krankheit wird in dem Kontext gesehen als Störung in der Balance, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, sich auszugleichen, zu balancieren. Was beim Thema jetzt Darm zum Beispiel auch so ist. Wir reden von Dysbalancen, wenn die gesunden Darmbakterien einfach nicht mehr da sind und wenn Fehlbesiedlungen entstehen, weil zum Beispiel pathogene Keime dann die Überhand haben nach einer Antibiotikatherapie oder Kortisontherapie oder Chemotherapie oder was auch immer, da stört halt das Regulationssystem ganz maßgeblich und das muss man wieder aufbauen, damit körpereigene Reparaturmechanismen möglich sind. So im Ayurveda geht es um TCM in der chinesischen Medizin, es gibt oder tibetischen Medizin, es gibt verschiedene traditionelle Systeme. Von denen sollten wir doch bitte auch mal lernen. Die sind ja tausende alte Erfahrungen und mir kommt das immer vor wie so ein Elfenbeinweisheit dann im Westen. Wir haben das alles neu, molekular, biologisch, sonst was irgendwie zu definieren und sagen, das andere ist alles Quatsch. Und das ist so schade, weil wir von diesen alten Erfahrungsschätzen lernen könnten und man sollte das mehr integrieren. Deswegen Begriff integrative Medizin fasziniert mich sehr viel mehr als dieses Entweder-Oder. Ja, auch nicht Alternativmedizin denken, das ist ja alternativ, das eine oder das andere. Es ist viel gescheiter, das miteinander zu sehen, integrativ oder funktionelle Medizin oder so, wie, was man auch für Begrifflichkeiten da wählen will. Aber warum tauscht man nicht das wie das Thema Netzwerks? Wäre viel gescheiter, man tauscht aus mit Leuten von verschiedenen Gesichtspunkten, Aspekten. Der Patient steht im Mittelpunkt und jeder braucht vielleicht auch eine andere Art von Hinwendung, Zuwendung und anderen Lösungsansatz. Ja, auch
Vorbetreuung, Nachbetreuung. Ich finde das ganz toll, wenn wir zum Beispiel mit Ärzten zusammenarbeiten, wenn du merkst, okay, wir haben irgendwie einen Klienten, der OP braucht, weil es jetzt einfach wirklich medizinisch nicht anders möglich ist, weil er einen Unfall gehabt hat oder so.
Klar, ja.
Ich finde es halt so spannend, du kannst deinen Körper auf die OP vorbereiten, du kannst Säuren ausleiten, du kannst das Gewebe flexibler bekommen, dann geht der schon optimaler in die OP rein. Ja, dann, klar, muss der Arzt im Endeffekt gut arbeiten, aber der hat ja nur eine gewisse Zeit, wo er den Menschen vor sich hat, im Krankenhaus jetzt zum Beispiel. Was für mich immer nur eine große Frage ist, warum das Essen immer so bescheiden ist. Das, wenn jemand gesund werden möchte, ist das halt das absolut Falsche.
Das ist wie eine Karikatur, ehrlich gesagt. Wie, ganz genau richtig, was du sagst. Und ich meine, wenn wir schon jetzt nochmal den Hippokrates bemühen, ja, also wenn wir wissen, wie wertvoll Nahrung ist, und zwar die richtige, die vollwertige Nahrung und die am besten natürlich frisch und regional und möglichst frei von Toxinen und Pestiziden und so, dann ist das ja ein Selbstreden zu sagen, ich achte mal, wenn der in so einem Krankenhaus ist, dass der vernünftig ernährt wird. Und dann sind wir wieder bei der Gewinnmaximierung, Optimierung. Es ist wirklich empörend, wie schlecht die Leute da versorgt werden, nur um da ein paar Euro zu sparen. Das darf nicht sein. Es gibt wenige. Hier in der Nähe haben wir so ein Sanatorium oder Reha-Klinik, die sich auf die Fahnen schreibt, eine gute Küche vorzuhalten. Und das ist großartig. Da freuen die Menschen sich. Das trägt dazu bei, wieder gesund zu werden. Wenn ich mich ärgere über diese blöde Wurst, dann ist das, oder den alten Scheibenkäse oder so, ja, ein altes leeres Boot und so, dann kann ich nicht erwarten, dass der sich schnell erholt.
Ja, ich finde ganz spannend. Ich glaube, von derselben Klinik mit dem Koch habe ich mich mal austauschen dürfen. Fand ich auch ganz, ganz spannend, wie fit der ist in dem ganzen Thema. Ja, und was mir halt auch immer, was ich immer faszinierend finde, jetzt gehen die Leute aus dem Krankenhaus raus und haben fast keine Nachbetreuung. Und eben, ich finde es sehr, sehr schade, dass diese Ganzheitlichkeit nicht mehr gedacht wird oder gelebt wird.
Und da gibt es tatsächlich viel zu wenig Koordination oder Kooperation, ne? Ein Patient wird ins Krankenhaus geschickt, tatsächlich zu irgendeiner Operation, und dann kommt er raus und weder der Krankenhauskollege weiß dann, wie geht es dann weiter, der sieht auch keine Narbenverheilung oder sowas, das ist ja auch ein ganz großes Thema, die Wundheilung, wie verläuft denn die dann eigentlich, Narbenentstörung und solche Dinge spielen für die ganzheitliche Medizin ja auch eine große Rolle, das kann der Krankenhauskollege ja gar nicht wissen, das braucht ja so viel Zeit, bis dann so eine Wundheilung abgeschlossen ist. Aber da bin ich ganz bei dir. Also die Vorbereitung spielt eine große Rolle, weil auch da die Narkosen und die Eingriffe ganz anders toleriert werden und auch die schnellere Wundheilung hinterher. So, und da sehen wir uns aber als ambulante Ärzte dann oder mit so einem Konzept. Also wer operiert wird und ich weiß rechtzeitig, wann dieser Termin ist, dann kann ich das ja wirklich sehr gut vorbereiten. Und da spielt zum Beispiel ein Ergänzungsmittel eine Riesenrolle, ist das Coenzym Q10. Wenn die Menschen gut mit Q10 versorgt sind, was in aller Regel aber nicht gegeben ist, dann sind die Komplikationen wesentlich weniger. Da gibt es auch wirklich viele Erhebungen dazu. Optimaler Q10-Spiegel ist schon mal eine Voraussetzung, und abgesehen von den anderen Dingen, die dann idealerweise ausgeglichen sein sollten, um die Wundheilung dann zu unterstützen, zu fördern. Aber hier geht es auch um die Toleranz der Narkose. Das wird viel, viel besser einfach überstanden, dann so ein Eingriff. Das ist ja eine schwere, natürlich traumatisierende Ereignis auch fürs Gewebe. Es gibt Gewebeverletzungen, das hat großen metabolischen Einfluss. Richtig, also Vorbereitung und Nachbereitung dann genauso. Und nicht nur zur Reha schicken irgendwie, sondern dann am besten auch wirklich gucken, was kann denn dann unterstützen. Dann sind wir mit unseren Sauerstofftherapien gerade gefordert oder Ozontherapien. Das ist großartig, was man da wirklich bewirken kann, dass das System einfach schneller wieder in die Funktionalität kommt.
Du hast es gerade auch gesprochen. Sauerstoff, Ozon, möchtest du mal ein bisschen ja. tiefer reingehen in das, was du
Rehab, ja, gerne. Vielleicht interessiert sich zu
ja. Medizin hast du es genannt, gell?
Ja.
Du hast ja mit, ich durfte es ja schon selber erleben, jetzt mit der, quasi mit dem zweiten Stock, den du dazugenommen hast, ja, eine Oase der Regeneration geschaffen, so darf ich das jetzt mal nennen. Unter anderem mit IHT, Ozontherapie und vieles mehr. Magst du da mal ein bisschen Eige drauf?
Ja, gerne. Also Sauerstoff ist natürlich Leben und viele Probleme entstehen wirklich, dass das Gewebe zu wenig oxygeniert ist, zu wenig Sauerstoff hat, übersäuert ist, tatsächlich eine schlechte Durchblutung vorliegt, Gefäße irgendwie entzündet sind, die Kapillarisierung nicht mehr so gut da ist. Und wenn Gewebe das einfach nicht mehr hat, dann ist kein Wunder, dass es einfach Wundheilungsstörungen gibt und bis hin dann auch, dass eben Zellen, die Energie natürlich brauchen, um zu arbeiten, eben im Rahmen auch dieser Mitochondrienfunktion, dass die geschädigt sind und nicht mehr gut arbeiten können. Sie brauchen ganz zwingend Sauerstoff und jede Sauerstoffverbesserung bringt natürlich eine Verbesserung vom Gesamtsystem. Das ist aber nicht so einfach, oder es klingt banal, aber es ist ja nicht so einfach, das zu bewerkstelligen. Und deswegen gibt es schon ganz lange auch diese Idee dieser besonderen Sauerstoff vor in Form von O3. Also Sauerstoff ist ja O2, ein zweifacher Sauerstoffmolekül. Und wenn ich das aber das Dreifache nehme, ist Ozon, was erstmal so verpönt ist von wegen Ozonschicht und Ozon ist giftig und es wird zum Desinfizieren genommen. Aber Ozon in der Medizin hat eine ganz alte Tradition schon und hat wirklich großartige Wirkung, wenn ich es richtig einsetze. Ozon kommt nicht direkt in den Körper rein, sondern es wird nur mit Blut vermischt, aufgeschäumt sozusagen, wird sofort reduziert wieder in O2, aber bestimmte Stoffwechselprozesse werden durch den Kontakt mit diesem aktiven O3-Molekül werden angeregt. Das führt dazu, dass wirklich mehr Sauerstoff im Endstrecke des Gewebes verfügbar ist, dass wir eine Entsäuerung mit unterstützen, dass Wundheilungsstörungen verbessert werden. Also Sauerstoff ist ein großartiges Heilmittel und das O3, also Ozon, ist geeignet, wirklich viele, viele Effekte im Körper zu bewirken. Immunstärkend, wir eliminieren sehr viel leichter Viren, Bakterien, Parasiten. Das ist also ganz grundsätzlich auch eine sozusagen Fremdkeimbehandlung. Macht eine bessere Durchblutung, damit eben diese Wundheilungsverbesserung. Ich setze es tatsächlich auch bei so chronisch erschöpften Leuten ein, die einfach schneller wieder zu Kräften kommen. Und dann nun gibt es verschiedene Systeme. Wie kann ich es applizieren, dieses Ozon? Das Einfachste, was die meisten vielleicht auch schon mal gesehen, gehört haben, dass man Blut in eine Flasche hineingibt, dann also Gerinnungshemmung dazu gibt, also heparinisiert, antikoaguliert. Und dann kommt Ozon da als Gas hinein, dann wird das so aufgeschäumt und läuft über denselben Infusionsschlauch wieder zurück in die Vene und verbessert die Überwindung von irgendwelchen Infektionen, also ob das Viren sind, Grippe zum Beispiel oder was auch immer, das ist die einfache Ozonbehandlung. Jetzt gibt es eine Optimierung dieser Ozonmethode, das nennt sich Ozonhochdosistherapie, das ist eher eine seltene Möglichkeit, das zu erhalten, fasziniert uns aber total, da wird Blut abgenommen, und zwar gleich 10 oder 15 Mal, je öfter, desto effektiver. Die Leute müssen gut getrunken haben, dass die Vene gut gefüllt ist und dann wird immer so 150, 200 Milliliter Blut erstmal aufgenommen, beim Zurücklaufen Ozon das in einer hohen Dosis hineingegeben und dann hinterher wieder zurückgenommen. Also ich wiederhole das Ansaugen und hinein infundieren, ansaugen, infundieren, also das zigmal, das dauert schon gut mal eine Stunde oder anderthalb Stunde. Und das aktiviert unter anderem körpereigene Stammzellen, was eine völlig abgefahrene Idee ist, dass ich meine Stammzellen, die im Knochenmark ja mehr oder weniger noch schlummern, auf Abruf warten, dass die durch Aktivierung von Signalmolekülen aufgefordert werden, jetzt an den Ort der Reparatur auch hinzukommen. Und es funktioniert tatsächlich. Also das geht als Infusion, das geht als Beutelbegasung, wenn die Leute zum Beispiel schlecht heilende Wunden haben, ein Geschwür in den Beinen. Also Ulcus cruris heißt es dann, also so ein Unterschenkelgeschwür, schlecht heilende Wunden beim Diabetes oder so. Dann kann man auch mit dem Ozon in einem Beutel, so eine Art Sack, der wird oben zugeschnürt, dass man das nicht einatmet. Das soll ja nur an die Haut kommen. Gibt man Ozon hinein und diese Wunde heilt wirklich in kürzester Zeit ab. Nur durch äußere Hautbegasung. Dann kann man das rektal sogar machen. Das geht halt schneller als über die Infusion. Die Schleimhaut im Dickdarm nimmt ebenfalls Ozon sehr gut auf und ich habe eine systemische Wirkung dabei. Also der ganze Körper profitiert davon. Also schon ziemlich spannende Sache, die also sehr viel Spaß macht, vor allem wenn man sieht, wie schnell die Leute wieder auf die Beine kommen. Da haben wir also zahlreiche Beispiele sehen können. Viele chronische Wundpatienten, denen kann man damit echt helfen. Ja, das Ozon, das andere IHT hast du schon angesprochen, das heißt, steht für Intervallhypoxietraining, das ist ein Höhentraining für dich als Leistungssportler, selbst topfit, nochmal eine Möglichkeit, seine Kondition oder seine Leistungsfähigkeit nochmal zu verbessern. Wir kriegen natürlich in erster Linie Patienten, nicht so sehr Sportler, die sich optimieren wollen, aber auch da ginge das halt. Und hier betrifft es mehr so chronisch müde, schlappe Patienten, die einfach eine schlechte Mitochondrienfunktion haben.
Wobei ich ja sagen muss, also bei mir war ja meine Leistungssportzeit dann ja auch schon vorbei, aber jetzt auch so wirklich jetzt als Unternehmer, Papa, bei mir war ja der Punkt, wir haben uns gerade in der Zeit kennengelernt und da war Telena gerade die ersten paar Monate bei der Tagesmama. Also die ist ja relativ früh schon zur Tagesmama gekommen, weil wir hier ja die Firma aufgebaut haben. Und die hat alles mitgenommen, was da irgendwie rumgeschwirrt ist.
An Infekten.
Ne? Genau. Und wir haben wirklich wir waren nie so richtig krank, aber irgendwie ständig ein bisschen. Und ich weiß noch, ich bin im Februar 2023, müsste es gewesen sein, war das erste Mal bei dir in der Praxis und war das erste Mal im IHT. Und von dem Moment an, fast ein komplettes Jahr, hatte ich nichts mehr. Das war für mich so, fällt jetzt der deutsche Begriff nicht ein, mindblowing. Also mir hat es auf gut Bayerisch echt das Hirn weggewehrt.
Ja.
Weil, und das war eigentlich so ein Side-Effekt daraus, war, dass ich dann schon, also ich trainiere ja nur regelmäßig und bin danach mal zum Laufen gegangen, weil das zeitlich einfach nicht anders hingehauen hat. Und bin mit 10 Schläge weniger Puls umeinander gelaufen und habe mir gedacht, ich fühle mich, als ob ich aus dem Jungbrunnen raus war. Also gerade dieses Thema, jetzt in dem Fall da, die sagen, wäre ich von außen als topfit wahrgenommen worden, habe ich gemerkt, krass, das hat meine Energiebereitstellung einfach verändert. Ich war fitter, ich habe mich schneller regeneriert. Ich habe mit diesem ganzen Einflüssen, egal ob kleine Infektionen oder sonst irgendwas, viel besser umgehen können. Und es war wirklich für mich, wo ich gesagt habe, wow, also das war, hätte ich so nicht erwartet. Also
ja, schön zu hören, das freut mich natürlich. Es geht ja nicht jedem so, weil jeder Mensch reagiert auch anders. Aber überwiegend haben wir wirklich sehr, sehr gute Rückmeldungen, dass die Leute sagen, ich habe echt einen Nutzen davon gehabt und Profit und ja, warum? Eigentlich ist es auch ganz plausibel, weil wirklich wie ist das Konzept? Also wir machen ein Höhentraining damit. Die Leute sitzen ganz entspannt im Sessel, haben eine Maske auf, das dauert eine Dreiviertelstunde und wir bieten über diese Maske unterschiedliche Sauerstoffkonzentrationen an. Und das entspricht dann teilweise, deswegen Höhentraining, Berghöhen von 4, 5, manchmal sogar 6.000 Metern, aber nur ein paar Minuten. Das ist natürlich ein Stress, den wir den nicht trainierten Körper aussetzen. Und da ist es dann so, dass die gesunden, noch intakten eben Mitochondrien diesen Stress locker aushalten, während schon Geschädigte, da gibt es ja 1.000 Gründe, warum die krank sein können, nicht mehr gut funktionierende Mitochondrien, diese kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, zu Tausenden sind die ja zum Teil pro Zelle vorhanden. Die Schwachen halten das diesen Stress nicht aus und die werden abgebaut, die werden echt recycelt. Die werden, nennt sich dann Mitophagie, die werden aufgelöst und gehen in die Apoptose, also die werden zerstört. So, und dann ist also Platz in diesem Zytoplasma, sodass dann durch Aussprossung der noch verbliebenen Gesunden, die diesen Stress ausgehalten haben, Mitochondrien kriege ich eine Neubildung wieder möglich, die dann die Aufgaben natürlich der Kranken dann übernehmen. So habe ich insgesamt eine viel höhere Energieausbeute, das heißt dann also ATP, Adenosintriphosphat ist dieses Energiemolekül, dreifaches Phosphat. Und das spürt man natürlich als Kraftzuwachs. Und das sagen mir ganz viele, ich komme leicht am Berg rauf, ich bin weiter in der Laufstrecke oder ich bin nicht so schnell mehr erschöpft. Ganz spannend ist auch bei Migränepatienten, das ist nämlich auch eine Mitochondrienerkrankung eigentlich, Migräne als Mitochondriopathie verstanden, auf einmal ist die Migräne weg, die Jahrzehnte gedauert hat und so. Das sind alles so Sachen, die wir dann natürlich immer wieder erzählt bekommen. Das ist natürlich super, weil das auch wieder zeigt, es gibt nicht die eine Ursache, sondern letztlich ist es sowas ganz Grundsätzliches. Ich habe irgendwie angeschlagene Energiesysteme. Wie kriege ich die wieder repariert? Und dann das andere kommt in der Folge automatisch nach.
Ja. Was mich noch echt interessiert, Marie und ich, wir haben beide Thema gehabt, so ein bisschen mit Gräserallergie. Ich muss sagen, seitdem ich das IHAT gemacht habe und einmal Eigenblut bei dir, war es letztes Jahr schon besser und heuer merke ich es fast gar nicht. Ja, also ich muss heuer gar nichts machen. Mhm. Ich nirs ab und zu mal, also wirklich gefühlt einmal in der Woche so ungefähr. Denke mir, oh, jetzt haben wir angejuckt.
Jetzt kommt's.
Ja, aber irgendwie kommt es nicht.
Ja.
Bei der Marie ein Tick mehr noch, aber die ist jetzt auch wieder ja bei dir und macht das mit dem Thema Eigenblut. Mhm. Was passiert, wenn du das Eigenblut machst, dass das gegen die Allergie arbeitet? Oder, also das finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Und eigentlich ist ja eine ziemlich simple Geschichte.
Super simpel. Also es ist ein anderes Verfahren, auch aus der Naturkunde. Eigenblut, ich weiß es wirklich nicht, warum das nicht öfter praktiziert wird, weil es wirklich so toll funktionieren kann und so simpel ist. Also Eigenblut bedeutet ja eigentlich, ich nehme nur Blut aus der Vene und verdünne das. Ich mache es gibt verschiedene Konzepte. Ich mache so stufenweise Verdünnung dazu und spritze das in diesen Verdünnungsstufen einmal in den Muskel und dann zweimal weiter verdünnt, jedes Mal unter die Haut. Also ich habe so eine stufenweise quasi homöopathisierte Form des eigenen Blutes. Und was macht das? Ja, das verbessert tatsächlich deine Immunantwort. Und das hat sich jetzt wirklich unfassbar oft und lange bewährt. Und gerade bei Allergien ist das eine dankbare Möglichkeit, diese allergische Reaktion runter zu regulieren oder sogar ganz zu stoppen. Ich mache es vor allen Dingen da, also bei Infektanfälligkeit, bei eben allen möglichen Allergien, anstelle von einer Desensibilisierung, wie das ja sonst immer gern gemacht wird, bei Gräsern oder bei, da brauche ich aber genau das entsprechende Antigen und dann wird das halt verdünnt und dann dauert das ewig lange und ich finde, dass da der Effekt oft sehr nur eingeschränkt ist und dieses Eigenblut sozusagen macht das ganze Spektrum, was im Blut als Information gespeichert ist, wird dem Immunsystem präsentiert und es macht entsprechende Antikörper, sodass dann beim nächsten Mal wieder ein Erreger kommt, also so ein Infekt, meinetwegen Virusinfekt oder jetzt in dem Fall Allergie, irgendwelche Pollen, dann kann das Immunsystem sofort reagieren und wird nicht überstimuliert, sondern hat sofort eine Runterregulation der Immunantwort zur Folge.
Und jetzt verbessere mich, wenn ich einen Schmarrn erzähle, aber fast komplett nebenwirkungsfrei, oder?
Ja, man muss halt die Spritze muss man aushalten, die Funktion der Vene. Und da setzt es ja manchmal schon aus, gerade bei den starken Männern. Je mehr Muskel, desto anfälliger für Kollaps. Also das ist ja echt ganz witzig. Und dann sagt man, legen Sie sich lieber hin und dann kann nichts passieren. Und ich kann Blut nicht sehen. Und dann, oder die Spritze. Ja, dann wird es halt zweimal, dann dreimal gespritzt. Dann, also das ist schon zum Aushalten. Mhm. Also ich bin ein ganz großer Eigenblut-Fan, weil ich wirklich gute Effekte, aber das mache ich schon ganz lange. Mhm. Und dieses Thema Blut ist deswegen so spannend, haben Chirurgen eigentlich mal entdeckt. Die haben gesehen, dass Brüche unter Einblutung viel besser verheilt sind, weil das Blut halt Wachstumsfaktoren hat. Das sind Thrombozyten, die haben eigene Wachstumshormone, werden dann freigesetzt, wenn das da eingeblutet ist, als wenn das so ganz blutarm passiert ist.
Aber dann wäre es ja im Endeffekt optimal bei Verletzungen, dass ich mehr mit Eigenblut behandle.
Na klar. Und es gibt ja dieses PRP, plättchenreiches Plasma. Das ist ja dann diese Plättchen, sind ja die Thrombozyten, die haben ja diese entsprechenden regenerativen Stoffe drin. Das macht man auch in der Ästhetik. Also man zentrifugiert das Blut, zentrifugiert diese Plättchen und dieses reiche, plättchenreiche Plasma wird dann auch für die Hautbehandlung, Haarbehandlung eingesetzt. Also auch da in der Orthopädie weiß man das. Mhm. PRP wird ja auch viel bei Arthrosen eingesetzt. Also das ist wirklich schon eine echt etablierte Methode.
Stark.
Plättchen spannend. Alles körpereigene Substanzen. Ja. Ich brauche keine Chemie, sondern ich muss ja nur das so zubereiten, dass wir eine entsprechende Konzentration haben, dann ist es pharmakologisch wirksam. Mhm. Das wollen aber die Pharmakonzerne halt nicht hören. Deswegen gibt es auch so wenig Literatur oder Studien. Das sind Erfahrungsbereiche und die funktionieren. Aber dann lässt sich halt kein Geschäft mitmachen. Und keine
mit einem gesunden Menschen ist schwer Geld verdient.
Ganz genau. Das ist ziemlich schlecht. Wir müssen sie, das klingt jetzt natürlich ein bisschen jetzt lästerhaft, aber wir müssen sie chronisch krank halten und dann möglichst lange sie damit sozusagen als Zahler erhalten. Hm.
Also sind wir quasi da, wo wir am Anfang waren, dass im System was passieren darf.
Unbedingt, unbedingt.
Was ich ganz spannend finde, dass, gut, vielleicht ist es auch, weil wir in dieser Bubble halt sehr, sehr viele Netzwerke haben, wo die Menschen einfach, ich würde jetzt sagen, weiterdenken oder irgendwie out of the box denken. Aber eigentlich gibt es ja genügend Menschen, die verstehen, dass es andere Wege gäbe, die vielleicht für den Menschen an sich besser sind. Bin gespannt, wann da was passiert.
Ich bin da auch sehr gespannt. Ich bin nicht so ganz pessimistisch, und so, wenn wir nicht weitermachen können. Aber
naja,
da brauchst du ein bisschen Zeit. Aber diese Bubble ist wichtig. Das ist mir auch wichtig. Bubble nicht. Also wir wollen es nicht als Exklusivclub hier irgendwo verstehen, sondern wir wollen es ja nach außen tragen, dass wir irgendwie anders denken oder andere Möglichkeiten anbieten. Soll ja jeder entscheiden können, wie er will. Darum geht es ja gerade, um die Freiheit. Bitte sehr. Wir brauchen wieder mehr Freiheit in der Entscheidung.
Dass der Mensch zumindest den Zugang hat.
Ja. Und wir dürfen nicht immer nur die Schublade auf, ich weiß schon, was du hast, und dann Schublade zu und dann kommt ein Rezept raus und das war's dann. Das, so geht's nicht. Und wir KI in Ehren, ja, es wird ja ein ganz spannendes Zeitalter auf uns zukommen. Aber wir können das nicht abgeben. Das ist noch ein Thema, was ich ganz gerne ansprechen wollte, das ist das Thema Empathie. Das lässt sich durch einen Computer nicht darstellen. Wir brauchen sowas wie Schwingung zwischen den Menschen. Ganz egal, ob das Arzt, Patient ist, überhaupt die ganze Gesellschaft braucht wieder mehr Zugang zu einer eigenen Intuition. Und Empathie ist ganz, ganz wichtig. Und ich hatte gerade bei der eingangs erwähnten, bei dem Kongress da auf Kurs, unter anderem Joachim Bauer war da, mit dem wir inzwischen selber befreundet sein dürfen. Große, große Ehre, ist ein wunderbarer Mensch. Und der hat ganz viel über das Thema, warum fühle ich, was du fühlst, über Spiegelneurone geforscht. Und sein letztes Buch war tatsächlich Realitätsverlust, eine kritische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, aber auch den Gefahren der KI. Unbedingt lesenswert, das kann ich nur sagen. Es ist eine großartige Lektüre. Das ist eine Riesengefahr, gerade bei jungen Menschen, die jetzt sehr früh schon der Technik überlassen sind. Und jeder hat sein Smartphone und seine Laptops und so. Und unkontrolliert kann man da sich bedienen und das Suchtpotenzial ist gigantisch. Die Schulleistung geht dramatisch runter. Eltern kann ich nur wirklich auffordern, darauf zu achten, das zu regulieren, zu reglementieren, auch zu verkürzen, den Zugang wirklich zu überprüfen. Und der Wildwuchs ist gigantisch. Cybermobbing, es gibt Gefahren ohne Ende, aber das Suchtpotenzial ist massiv. Und naja, Joachim Bauer als Neurowissenschaftler beschreibt das ganz wunderbar. Man sollte sich das wirklich also lesen und ernst nehmen. Und jedenfalls das Thema Empathie spielt eben auch in dem therapeutischen Setting ja eine Riesenrolle. Und das wird zu wenig beachtet. Wir sind zu sehr auf dieser materiellen Ebene geblieben. Und das ist Medizin von gestern. Das haut so nicht mehr hin. Wir brauchen eine neue, optimistischere, auch hoffnungsvollere Art der Herangehensweise. Wir leben gerade die letzten Jahre in einer Extremzeit der Angst. Das hat wahnsinnig funktioniert in einer beeindruckenden, äußerst bedrückenden Art und Weise. Wie funktioniert das? Und Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber und der macht Menschen wirklich chronisch krank. Kann nur davor warnen, zu viel immer sich diese Negativnachrichten dann sozusagen einzuziehen. Das ist, schwächt uns enorm. Wir müssen uns verbinden mit lebenden Menschen, mit Freunden, den Freundeskreis aussuchen. Sagen, mit wem bin ich gern zusammen, was stärkt mich, und das ist resilienzfördernd. Und das andere, immer nur in Angst und Panik und was bringt mir morgen und schon wieder eine schreckliche Nachricht und Tagesschau bringt nur Katastrophennachrichten, als würden die Menschen danach gieren, immer nur Katastrophen zu hören. Also damit vorsichtig umgehen oder sich am besten davor schützen.
Das ist tatsächlich, wäre eine Frage gewesen, dieses Thema Empathie, weil egal mit wem ich spreche, ob es jetzt Ärzte sind, die schon länger im Berufsfeld unterwegs sind oder junge Ärzte, die gerade vielleicht nicht mit dem Studium fertig sind. Ich finde das ganz, ganz spannend, dass das kein Thema ist. Also du schaust dir auch Numerus Clausus, du schaust dir auch so irgendwie immer nur faktisch erbrachte Leistungen irgendwo auf dem Papier. Aber der Mensch an sich, also ich verstehe ja, ich selbst war ja in Anführungsstrichen ein Opfer von Diagnosen. Ich verstehe das ja, dass man in gewisser Art und Weise auf sicheres Terrain begeben muss. Nur ich weiß, also wenn ich nicht das Umfeld gehabt hätte, das ich Gott sei Dank habe und für das ich sehr, sehr dankbar bin, hätte mir vielleicht die ein oder andere Aussage wirklich auf, in Anführungsstrichen, aufs Abstellgleis geschoben. Ich weiß noch, ein sehr bekannter Arzt aus der Nähe von München, der damals bei meiner Hüft-OP so um mich rumgeschlichen ist, haut mir auf die Ferse unten drauf, mir schießen die Tränen raus. Der hat so halbschattig aufs MRT-Bild geschaut und hat gesagt, ja, aber Jana ist auch vorbei mit der Leistungssportkarriere. Hat sich umgedreht, ist rausgegangen. Kein Christi gesagt, gar nichts, der ist da einmal rumtigert, hat draufgehauen, ist rausgegangen und das war die Aussage, mit der habe ich umgehen müssen.
Ehrlich gesagt würde ich jetzt sagen, ich habe Beruf verfehlt, das darf wirklich nicht sein. Und man weiß oft gar nicht, jetzt warst du der Geschwächte. Natürlich, Mensch, als Patient bist irgendwie angewiesen auf so eine Aussage. Und wenn das trifft dich in einer extrem verletzbaren Art und Weise jetzt, gell? Und Situation, du warst ja gar nicht in der Lage, das irgendwie abzuwehren. Und das macht was mit dir. Dann ist deine Ferse gleich nochmal schlimmer gewesen, logischerweise. Und also bei chronischen Krankheiten ist es ganz schlimm. Ja, ist eh schon vorbei. Und wenn sie so weitermachen, sitzen sie bald im Rollstuhl und was es alles für grauenvolle Prognosen gibt. Und das macht was mit dir.
Mir wurde gesagt, mit 26 Jahren, mit der Diagnose kannst du wirst nie wieder gescheit gehen können.
Ja.
Mit der Hüften. Ja. Und ich bin natürlich da gestanden und Gott sei Dank war irgendwo in meinem, wie gesagt, es war ja im Nachgang alles sehr, sehr positiv, weil ich mich sehr verrannt habe in dieser Sport, in diesem Sportthema. Also im Nachgang war es ein richtige Watschen zum richtigen Zeitpunkt. Aber
war stark genug, die auszuhalten. Gell?
Ja, Gott sei Dank tatsächlich, aber ich kenne genügend Leute, die dann die Verantwortung abgeben und sagen, es ist so. Die nehmen das dann als gegeben hin und Punkt, Ende, aus. Und das ist nicht umstoßbar. Oder die wissen auch gar nicht, kennen die Menschen nicht, haben den Zugang nicht dazu, dass es vielleicht andere Möglichkeiten gibt.
Das ganz ein wichtiger Punkt. Also unsere Erwartung macht ganz viel aus. Also und wie wird die vermittelt? Also irgendeine medizinische Diagnose, die ist wirklich immer in Frage zu stellen. Erstmal, du musst eine zweite Meinung dazu holen oder jemand, der auch eine Option damit verbindet. Was kann ich denn damit jetzt auch machen? Nicht, das ist so und das bleibt so und jetzt demnächst bist du querschnittsgelähmt oder was weiß ich, dein Tumor, das läuft automatisch in 10, was weiß ich, in so vielen Wochen sind sie tot. Das ist das Allerschlimmste, wenn dir eine Prognose an den Kopf geknallt wird, dann läuft wirklich die Uhr, das ist fast wie ein Automatismus.
Weil sich der Mensch dann damit identifiziert.
Ja, und das was die Idee in deinem Kopf macht, das manifestiert sich dann, das materialisiert sich dann oft auch. Also der Gedanke ist als erstes mal und dann das andere kommt wirklich hinterher. Ein schönes Gegenbeispiel will ich was sagen. Ein alter Freund von mir, auch Mediziner, hatte mal tragischerweise durch eine Verletzung seiner Halsschlagader eine Halbseitenlähmung. Jetzt war der auch junger Familienvater, Praxis auch gerade aufgebaut. Jetzt war der mit seinen, ich weiß nicht, 40 Jahren damals vielleicht, Halbseiten gelähmt. Und das war der absolute pure Albtraum. Ich kenne ihn von der Kammermusik, weil wir auch viel Musik machen. Extrem passionierter Geiger, wunderbarer Musiker. Und für den war es fast am schlimmsten, ich kann nie mehr Geige spielen. Und der war, nun kam auch sogar aus der ganz klassischen sozusagen Medizin, einmal Nerven kaputt, immer kaputt. Und wenn das ein paar Wochen dauert, dann ist die Prognose ganz schlecht und so. Also er war erstmal natürlich vollkommen Boden zerstört, die ganze Familie. So, und jetzt kam der aber tatsächlich an Literatur, die über Neuroplastizität berichtet hat. Also die Veränderbarkeit vom Nervensystem. Ich bin auch noch so groß geworden, damals einmal Nerv kaputt, immer kaputt, das erholt sich halt nicht mehr. Und das hat er auf einmal in Frage gestellt. Und dann hat er wirklich durch extreme Arbeit an sich und seinem mentalen Programm und seinen Vorstellungen gearbeitet. Das klingt wirklich wie Zauberei, weil ich habe es ja erlebt, wir haben ja wieder zusammen Musik gemacht. Und der ist wieder so geworden, dass man, jetzt spielt er nicht mehr die erste Geige im Quartett, sondern die zweite. Aber ansonsten kann der wieder dieses hochdifferenzierte Spiel mit einer Geige, so dass es so richtig tolle Musik ist, wieder spielen und vorher war gar nicht dran zu denken. Und dem sieht man heute auch nichts mehr an, dass der solche Dinge. Das ist, klingt wie Zauberei, aber wir sind in der Lage, wenn wir uns da nicht völlig demotivieren lassen, noch ganz viel wieder zu reaktivieren. Und klar, irgendwann muss man sich vielleicht auch mal ein Schicksal fügen, wenn es gar nicht anders geht. Es ist ja nicht alles total reparabel. Aber bloß nicht zu früh von einer schlechten Prognose sich runterziehen lassen und sagen, das ist jetzt so und ich mache nichts mehr. Also Selbstermächtigung ist das große Stichwort. Ich muss bereit sein, selber verantwortlich zu arbeiten. Und Selbstverantwortung in Medizin ist halt auch ein Fremdwort. Ja, der Patient kommt in der Regel als unmündiger, bislang war es halt so, ne? Mensch, und sagt, Herr Doktor, jetzt schreiben Sie mir was auf, dass ich am besten eine Pille und alles andere lasse ich so, wie es ist, damit meine Schmerzen weggehen oder so.
Also mehr Rauch wegpusten anstatt Feuer löschen.
Ja, genau, gutes Bild, richtig. Ja.
Ja. Hier kommt die Werbung. Heute hört ihr ein Angebot in eigener Sache, und zwar geht es um unser Analyse-Coaching. Du hörst hier jede Woche, wie wichtig es ist, den eigenen Stoffwechsel zu verstehen, aber vielleicht fragst du dich, wo stehe ich denn gerade? Was braucht mein Körper ganz individuell, um in Balance zu kommen? Dann ist unser Analyse-Coaching genau das Richtige für dich. Hier analysieren wir deinen Stoffwechsel, dein Energielevel und deine persönlichen Herausforderungen wissenschaftlich fundiert, aber absolut alltagsnah. Du bekommst eine klare Einschätzung, wo du stehst, und vor allem einen Plan, der zu dir passt. Alle Infos findest du unter m2h-stoffwechselzentrum.de/analysecoaching oder direkt in den Shownotes. Warte nicht, bis dein Körper dir die rote Karte zeigt, hol dir jetzt Klarheit und mach den ersten Schritt zu mehr Energie, Gesundheit und Leichtigkeit. Werbung Ende.
Jochen, ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf das Thema Longevity zurückkommen, weil es ja gerade wirklich in aller Munde ist. Wie siehst du das? Gerade so in der aktuellen Situation, wir haben ja oft das Thema irgendwie, dass Longevity vor allem mit Nahrungsergänzungsmitteln versucht wird abzudecken. So quasi, nimm nur genug Pillen, dann wird es schon funktionieren. Und da gibt es ja so eine Netflix-Serie, ich weiß jetzt den Namen nicht, von irgendeinem Multimillionär, der auch verschiedene eigentlich nicht getestete Medikamente nimmt, dann auch für die Leber und sonst irgendwas. Also ich weiß nicht, wie siehst du den Trend so gerade?
Also das würde ich auch mit größter Sorge sehen. Also
ich bin ganz froh, dass du das gerade sagst.
Die Pillenschluckereien, die können es nicht lösen, das Problem. Ganz bestimmt nicht. Also ich setze natürlich auch Ergänzungsmittel ein, aber wir machen es halt nach Testung und ich gucke halt immer, wo sind denn Defizite. Ja. Und ich muss ehrlicherweise sagen, schon, also sehr häufig haben die Leute eklatante Mängel an Selen, an Zink, an auch Mikronährstoffe, so wie Jod oder Brom und Molybden. Und das gucken wir schon nach und dann versuchen wir das auch auszugleichen. Aber nicht auf Dauer, sondern nur mal intervallartig, mal ein Vierteljahr. Und da muss man mal wieder schauen, was passiert denn dann. Extrem Vitamin D ist mir ein ganz großes Anliegen, ist in aller Regel extrem niedrig. Omega-3-Fettsäure-Status ist ein Riesenthema. Da bin ich also ganz auch dahinter her, dass den Leuten irgendwie klar ist, das Q10, was ich schon erwähnt hatte, das mal irgendwie anzusprechen, und wer dafür offen ist, dann testen wir sowas und dann wird es halt supplementiert, wenn Defizite da sind. Das macht natürlich für mein Verständnis Sinn, weil der Stoffwechsel dadurch einfach gar nicht gut funktionieren kann, wenn diese Grundbausteine fehlen. Aminosäuren spielen eine große Rolle natürlich und solche Dinge, die sollte man schon mal testen und die erschreckende Erkenntnis ist halt schon, dass über die normale Ernährung das schon oft sehr defizitär ist. Wir haben nicht mehr die Nährstoffdichte in der Nahrung drin, die eigentlich gesund wären und gewünschenswert sind. Aber natürlich, je besser das, also selbst angebaut am besten oder vom Biofeld, Biobauern und möglichst frisch und ansonsten täglich frisches Essen. Ja, wer macht das schon? Das meiste ist halt irgendwie industriell verarbeitet und irgendwie konserviert und mit Plastik eingehüllt und es ist irre. Also wir machen auch Mikronährstoffanalysen und aber eben auch Schwermetallbelastung. Und das ist auch so ein anderer Punkt. Das nimmt offensichtlich extrem zu. Also Aluminium, Quecksilber, Blei, Cadmium. Das blockiert natürlich ganz wichtige Enzymsysteme. Das sind dann Metalloproteine, die werden dann fehlbesetzt durch diese Schwermetalle und können einfach nicht mehr arbeiten. Und das ist zum Teil schon erschütternd. Also gerade wenn Menschen sagen, ich esse ja schon so viel Fisch, dann ist natürlich die großen Meere, die Naturbereiche sind extrem quecksilberbelastet. Extremfall war jetzt meine Familie, die ist dann mit dem Schiff ganz lange unterwegs gewesen. Dann haben die halt nur selbst geangelten Fisch gegessen und die Quecksilberwerte waren jenseits von Gut und Böse. Und dann denkt man, gesünder kann ich ja gar nicht leben. Ja, aber wenn wenn die Menschheit, die Meere, die Grundlage unseres Lebens so gründlich vergiftet, das ist schon erschreckend. Also man muss eine gesunde Mischkost machen und auch immer zwischendurch mal gucken, wo stehe ich denn da eigentlich. Ja. Natürlich gibt es dann auch ausleitende Verfahren, ist aber leichter, vielleicht Gifte zu vermeiden, als sie wieder rauszukriegen. Ne? Ja. Also von daher sind wir wieder bei der Prävention, achtsamer damit umgehen.
Ja. Weil du das gerade angesprochen hast, ich habe einmal in einem anderen Podcast das Thema Blutwäsche irgendwie so ein bisschen aufgeschnappt. Mhm. Jetzt wenn du belastet bist, eben Aluminium etc., wie wirkungsvoll ist das über Blutwäsche dann?
Ich denke, das hat schon seinen ganz großen Stellenwert, denke schon. Und am besten vielleicht sogar mit Hitze. Das ist auch eine ganz neue, interessante Kombination, dass man Hyperthermie mit diesen Ionophoresen oder Plasmapheresen dann verbindet. Ist halt teuer, aufwendig und nicht jeder kann sich sowas leisten. Und gibt halt auch nur einige wenige Zentren, die das so gut dann machen. Dann müssen natürlich auch die gesunden sozusagen Mineralien müssen wieder nachgefüllt werden, weil das ja nicht selektiv dann auswäscht, sondern die anderen Spurenelemente, Mineralien auch mit rausgewaschen werden. Da muss man das dann auch wieder nachgeben. Ja, das sind manche Patienten, die ganz wirklich verzweifelt sind, weil es ihnen so schlecht geht, dass die nicht mehr aus dem Bett kommen. Die sind so schwach und so schlapp. Dann spielt so eine Blutwäsche sicher als therapeutische Option eine Rolle. Sehr ganz, ganz interessant. Das haben wir jetzt nicht. Das ist so dialysemäßig sehr aufwendig natürlich, aber es gibt Patienten,
die das machen. Ja, sehr Prozedere.
Ja. Ja, was dagegen schon geht, ist Chelatieren. Also Chelate sind Moleküle, die durch eine Infusion gegeben werden. Damit binden wir auch Schadstoffe. Und über den Urin werden die dann ausgeleitet. Mhm. Auch da muss man aufpassen, dass man die gesunden Mineralien dann nicht mit rausnimmt. Ne? Oder es müssen nachgefüllt werden. Und da haben wir tatsächlich auch ein Konzept, das Verbindung mit Strom, Mikrostrom, was dazu führt, dass Zellmembrandurchlässigkeiten verändert werden. Mhm. Und dadurch schneller diese Schwermetalle dann ins Plasma gelangen, also die intrazellulären Belastungen, und dann durch das Gelatieren abgefangen und dann ausgeleitet werden können. Also Kombination Strom plus einer ganzen Reihe von Infusionsserien, einschließlich eben diesem Gelatieren, EDTA oder Calcium, Natrium EDTA und DMPS oder DMSA. Das sind diese Gelatoren. Das funktioniert gut, aber auch das dauert seine Zeit, bis man das Zeug wieder rauskriegt.
Ja, das fand ich sehr spannend, das weiß ich noch, das hast du mir im ersten Termin hast du mir das erzählt und ich habe mir nur gedacht, wow, krass,
ja,
der Bursch ist gut unterwegs.
Ja, ja, okay, ja, jetzt will ich es noch wissen. Ja. Also Me2V heißt das Ding und das ist wirklich ziemlich, ziemlich erstaunlich und das kombiniere ich gerne mit dem Ozon. Mhm. Ja, andere Geschichte ist Laser, das ist so mein letztes Baby sozusagen an Bord. Hemolaser, Hemo wirklich Blut, ein Laser, Licht wird wie eine Venenpunktion, also in die Vene hineingegeben, damit verbreitet sich das im ganzen Körper. Es hat auch eine ganz tolle Wundheilungsverbesserung oder Mikrozirkulationsverbesserung. Stark. Hemolaser. Das kann man, also die Dinge kann man gut kombinieren, dann auch mit Infusion nach Bedarf halt.
Ne? Ja. Mega.
Ja, also macht schon Spaß. Also es ist halt ein völlig anderer Ansatz sozusagen. Wie komme ich da noch weiter? Das sind so ein bisschen die Dickbrettbohrer.
Ja. Jetzt haben wir ja gerade über Themen gesprochen, die vor allem bei dir in der Praxis auch passieren. Wenn du jetzt nachhaltige Gesundheit mal im Alltag betrachtest, was würdest du denn Menschen mitgeben, was kann jeder selbst tun, um so ein bisschen, weil du es vorher auch gesprochen hast, in die Selbstermächtigung zu kommen, so die ersten Steps zu gehen?
Also schon mal ins Interesse kommen. Was kann ich denn selber tun? Also das Thema Selbstverantwortung. Was kann ich selber in die Hand nehmen? Ich bin jetzt nicht nur sozusagen neutrales so Opfer oder so, lieber Doc, hier mach mal, sondern Interesse haben an gesundheitlichen Fragen, was kann ich denn selber dazu beitragen? Ich glaube ja wirklich, das machen viele aus der Longevity-Szene, die sind ultra informiert, also belesen sich, die gucken dauernd irgendwelche Sendungen, Filme und sind auch verknüpft. Das sind ja oft sehr junge Leute schon, die sagen, wie kann ich meinen Körper es geht immer um das Optimieren.
Biohacking.
Oder, ja,
da, auch immer, wie sie es nennen.
Ja. Das wäre jetzt nicht meine Empfehlung, aber zumindest mal Interesse wecken an meinem Erhalt meiner Gesundheit, was ich ganz spannend finde, ist nun auch so eine Passion meiner Frau. Kräuterheilkunde, was kann ich denn wirklich mit heimischen Kräutern tun? Jetzt sind wir noch Frühsommer. Es ist so tolle Möglichkeiten im Garten einfach den Löwenzahn jetzt zu ernten und den als Entgiftungskonzept zu nehmen oder den Kirsch und Bitterstoffe, sich einfach mal kundig machen, was habe ich denn für Möglichkeiten wirklich draußen, entweder auf der Wiese oder im Garten. Also wenn da nicht gerade Hunde überall gerade rumlaufen, dann wird das halt gewaschen, das kann man wunderbar nehmen. Oder Zwiebelgewächse, Bärlauch, Knoblauch. Knoblauch ist auch eine spannende Pflanze zur Entgiftung dann auch. Ne? Und also auf die Ernährung wirklich mehr Fokus legen. Wo kriege ich es her? Wie kann ich es verarbeiten? Es gibt ja auch die verschiedensten Arten der Zubereitung. Also möglichst schonend, auch nicht alles roh, das wird oft auch nicht vertragen. Aber blanchieren oder leicht dünsten, dann wird es jedenfalls besser vertragen, als immer nur Rohkost zu essen. Das überlastet oft unser Verdauungssystem. Gute Gewürze, das sind wir wieder bei den Indern, die machen heilen ganz viel mit Gewürzen. Dieses Kurkuma ist ein wunderbares Mittel mit Pfeffer und alle möglichen Gewürze, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Bewegung, das ist A und O. Irgendwie, ich muss meine Gelenke belasten, ich muss meine Knochenbelastung durch Druck und Zug, ich brauche auch Krafttraining, damit das System stabil bleibt, als Sturzprophylaxe später, wenn man erstmal einen morschen Knochen hat, hinfällt, ich kriege einen ersten Schenkelhalsbruch, da ist dann schon ziemlich viel schiefgelaufen. Das sollte also gar nicht so weit kommen. Der Schlaf ist ganz wichtig. Rechtzeitig ins Bett gehen. Der Schlaf entgiftet unser Nervensystem. Das ist wie ein Jungbrunnen. Wenn ich nicht genug schlafe, dann sammeln sich ganz offensichtlich Schadstoffe im Nervensystem an. Das im schlimmsten Fall dann diese Plaque, die dann beim Demenzpatienten auch zu sehen sind, dann diese Eiweißablagerungen, die entstehen immer und sie entstehen und lagern sich dann ab, wenn nicht genug Chance ist, dass der Körper sich wieder trainiert und entgiftet im Schlaf. Hm. Also Schlaf ist ganz wichtig.
Was würdest trinken, du empfehlen?
Schlafen? Ja. Naja, so 7-8 Stunden wäre schon gut, gern vor Mitternacht. Und wie kriege ich den Schlaf? Das ist ein großes Thema für viele Menschen. Gibt sicher keine Patentrezepte, aber frühes Abendessen, möglichst mit leerem Bauch schlafen gehen. Also abends nicht mehr irgendwie die elektronischen Medien nutzen. Blaulicht stört ganz häufig auch den Schlaf. Und dann also kein Handy mehr am Bett. WLAN ausschalten, am besten Elektrosmog frei oder arm den Schlafbereich lassen. Das ist ganz wichtig. Gutes Trinken, gutes Wasser, Wasserqualität, die Leitungswasser allein, da muss man schon großes Glück haben, wenn man da noch gut versorgt ist. Also vielleicht an Filtersysteme auch mal denken, die ganzen Plastik, Mikroplastik und Hormone und Schadstoffe irgendwie auszufiltern.
Also wir sagen immer, Wasser ist unser Superfood Nummer 1.
Ja, ja. Wasser ist ganz, schmeckt auch wahnsinnig gut. Natürlich Alkohol schon auch reduzieren oder spärlich damit umgehen, rauchen. Ich meine, diese ganzen Dinge, das ist ja bekannt. Aber auch soziale Kontakte pflegen. Wirklich mit Leuten sich umgeben, die einem gut tun und da wirklich kritisch mit umgehen. Sagen, das brauche ich jetzt nicht. Wer mich nervt, da muss ich mich nicht in der Privatzeit noch groß mit rumschlagen. Ach, irgendwie mal mutig sein, sagt, das sortiere ich jetzt aus.
Ja. Wie würdest du Menschen raten, wieder mehr ins Fühlen zu kommen? Also das haben wir ja vorher gerade gehabt, das Thema, dass man mal wieder mehr erspürt, wo stehe ich denn eigentlich, was brauche ich denn eigentlich?
Erster Schritt wäre, sich mit der Natur mehr zu verbinden. Mhm. Einfach mal raussetzen, auf die Wiese legen, ins Moos legen, auf den Waldboden legen. Ins Wasser gehen, am besten in Tegernsee.
und dann noch beim Jochen vorbeischauen.
Ja, das auch. Aber nein, sich in den Arm nehmen. Liebevoll miteinander umgehen. Mhm. Streicheln, zärtlich sein. Kuscheln. Sex haben. Mhm. Ganz wichtig.
Also eigentlich ganz normale Dinge, die ganz natürlich sind.
Eigentlich schon. Und dass sie sich wieder zutrauen, vielleicht auch zuzugeben, sagen, das ist mein Bedürfnis. Irgendwie kommt es zu kurz. Also die Berührung ist ganz wichtig, den Arm nehmen, auch durchaus mit fremden Menschen. Das gelingt ja manchmal, wenn man sich das klar macht, dann gerade bei solchen Naturkursen oder so, dann auf einmal kommt das so, es steht mal auf, nehmt euren Nachbarn, den kennt ihr zwar nicht, aber nehmt den einfach mal in den Arm. Das fühlt sich erstmal komisch an, denkst du, was ist denn das jetzt? Aber irgendwie, wenn man sich gut in die Augen gucken kann, dann hat das auch sehr irgendwie verbinden. Das ist schon schön. Ja. Also mehr trauen auch. Ja. Trauen nochmal anders zu sein.
Ja. Das ist eine super Aussage. Ich glaube, das, weiß nicht, ob es so ein typisch deutsches Problem ist, aber das, dieses Thema bloß nicht aus der Rolle fallen, bloß nicht auffallen, nicht anders sei. Ich glaube, das sind sind schon Dinge, die irgendwie in uns drin so sind.
Klingt so, ne? Es ist schon ein bisschen nationenbezogen irgendwie. Aber da sind wir wieder bei unserer Schulbildung und Ausbildung.
Ja.
Da hält man den Kopf ganz gedeckt und bloß nicht auffallen. Das könnte ja irgendwie ungut ankommen. Also es fängt schon sehr früh an. Wir sind wirklich verbogen. Wir sind eine verbogene Gesellschaft.
Jochen, welche Rolle spielen Ärzte, Coaches, Therapeuten vor allem im Zusammenspiel für die Menschen?
Für die Menschen. Also, weiß nicht, es geht ja um die Selbstermächtigung. Das können Ratgeber sein und wenn es gute Vorbilder sind, dann ist das, oder wenn das irgendwie Eindruck hinterlässt, dann kann das natürlich ein guter Impuls sein. Ich gucke mal genauer hin auf irgendwelche Themen. Nicht nur immer unter den Teppich kehren, verdrängen, funktionieren müssen, sondern einfach mal sich den Dingen stellen. Deswegen spielen die Coaches oder auch solche auch mentalen Techniken wie vielleicht Atmen, Hypnose. Es muss nicht gleich die Psychotherapie sein, aber irgendwie sich auch mit diesen wirklich mentalen Dingen beschäftigen. Das spielt da auch, sollte man sich mehr trauen irgendwie, auch aussprechen, mehr wieder ins Gespräch kommen, auf Augenhöhe. Tatsächlich aber auch sowas wie die Medien, die uns da dauernd so fremdbestimmen, ausmachen. Jetzt ist das Handy aus, ich lasse mich nicht stören im Gespräch. Wie oft sieht man das irgendwo? Bushaltestelle, alle gucken nur in ihre blöden Smartphones. Keiner guckt sich mehr an oder redet miteinander. In der Bahn, man sitzt sich gegenüber, die gucken nur alle diese blöde Kiste rein, aber sich nicht selber an. Und am schlimmsten, wenn es in der Familie passiert, am besten beim gemeinsamen Essenstisch oder so, dann das geht nicht sowas. Das muss verhindert werden. Da sollte man ansetzen und sagen, wir haben eine handyfreie Zeit jetzt, wir haben jetzt eine Zeit füreinander und sprechen miteinander und das andere Ding schweigt. Also dass wir uns, dann bin ich wieder bei Joachim Bauer, dass wir uns nicht zum Opfer dieser ganzen neuen Systeme machen und uns und dieser Suchtpotenziale bewusst werden und dann das als Werkzeug nehmen, was sie ja sind. Und das kann uns ja auch ChatGPT und so, ist eine große Hilfe. Aber das darf bitte nicht uns ersetzen und uns fremdbestimmen. Also bewusst damit umgehen. Und deswegen nochmal, wir verlieren den Kontakt zur Natur. Wir verlieren den Kontakt zu den Wäldern, zu den Bäumen, zum Wasser. Deswegen ist es so wunderbar, hier zu leben, weil man dann wirklich mal wirklich sich wieder auch in seiner Körperlichkeit erspüren kann, wenn ich auf den Berg gehe und auch mal einen Regen spüre oder das kalte Wasser und solche Dinge, das muss wieder zugelassen werden. Also leid tut es mir, wenn man nur in der Stadt leben kann.
Ich habe das gerade so präsent im Kopf, weil wir vor ein paar Tagen darüber geredet haben. In dieser ganzen Corona-Zeit habe ich mal ein paar Spätzeln zusammengepackt und wir sind die Zugspitze hochgelaufen. Weil wir gesagt haben, du, es gibt keine Rennen, was machen wir denn, was erkunden wir heute? Unser Gegend hier, weil wir einfach zu wenig für unser Befinden eigentlich in die Berge unterwegs waren. Also wir haben sehr viel hier in der Gegend erkundet und dann haben wir halt gesagt, du weißt was, was krönender Abschluss, jetzt rassen wir mal die Zugspitzen auf. Und wir haben natürlich gesagt, wir machen den längsten Weg. Ja, so ein bisschen an Schatten haben wir schon gehabt, aber...
Seid über die Klamm hoch wahrscheinlich,
oder? Ja, genau.
Ja, ist doch super drauf.
Und jetzt helfen wir schnell. Ich glaube, das ist die letzte Hütte, die vor quasi dem Geröllfeld und dem Schneefeld kommt, glaube ich, ist die Knorrhütte, gell?
Knorrhütte, ja. Genau. Auf dem Rückweg kenne ich es, ja.
Und dann kommst du dann auf und es ist eigentlich nur noch Stor und nur noch Felsen und es eröffnet sich da oben ja eine unglaubliche Aussicht. Also du siehst ja wirklich nur schroffe Felswände irgendwie. Und ich habe da wirklich, obwohl wir da hochgelaufen sind, ich bin da stehen geblieben und habe mir gedacht, das gibt es in so einer Energie, habe ich selten gespürt. Also irgendwie so viel Kraft, so viel auch so dieses Thema, dass du mal eigentlich merkst, wie klar du im Vergleich zur Natur bist. Und also es war ganz, ganz, ganz spannend.
Ja, wunderbar. Tolles Erlebnis. Ja, das muss man halt öfter sich eher vergegenwärtigen. Also die Tour kenne ich auch. Ich fand es auch super. Also,
das ist unglaublich schön.
Ja, das ist ganz toll.
Also ich finde es gerade, da unten in der Klamm fahren, das auch, und mit, also die Welt oder der Wald an sich, wie viele Farben der hat, wie schön dieser Fluss sich da durch schlängelt, mit welchen verschiedenen Farben, das ist einfach echt.
Ja, super. Ja, und das haben wir doch, das haben wir wirklich in vielerlei Variation hier unten, das ist schon ganz toll auch. Säuernsee habe ich letztes Jahr dann auch mal gemacht. Das sind auch diese zwei Bergseen, die einfach wie aus einem Science-Fiction-Film oder so. Du bist dann da oben, denkst, was ist das jetzt hier für eine Welt? Da kannst du ja auch schwimmen gehen und so. Also es ist einfach grandios und die Zeit muss man sich nehmen. Und am besten dann auch wirklich entweder allein, was ja auch schön sein kann, aber am besten dann auch ja, mit Spitzel, wo man sich gut versteht und austauscht. Mhm. Ja, das sind die Kraftquellen. So, ja. Und dann wird man auch wieder viel schneller gesund, wenn man das zulässt.
Ja.
Beweglichkeit erhalten, dass es auch geht. Mhm. Ja, klar. Kondition erhalten, aber da kann man schon auch ein bisschen was machen dafür.
Irgendwas hilft dir selber, um in Balance zu sein? Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Also ich meine, du bist ja sehr umtriebig, würde ich es jetzt nennen. Also du machst selbst noch sehr viel.
Mhm.
Du hast eine wunderbare Frau, 6 Kinder.
Viele Enkelkinder. Also mein Anti-Aging-Buch haben sie die Enkel.
Ja, genau. Du spielst Musik.
Ja.
Du machst so viel.
Ja, irgendwie der Tag ist zu kurz, das stimmt. Ja, es macht halt einfach, das Leben macht Freude.
Ja. Aber wie bleibst du im Balance? Was ist da für dich so der Punkt, dass du sagst, du, weil wenn man dich anschaut, ich habe es vorher im Vorgang gesagt, ich habe gesagt, freut sich, den Jochen kennenzulernen, weil. Das ist eine Inspiration.
Also merci, aber ja, keine Ahnung, ist vielleicht auch ein bisschen Glück oder so, keine Ahnung, das habe ich einfach mitbekommen. Aber ja, es ist bei mir auch das Bedürfnis viel größer, mehr irgendwie in der Balance zu bleiben. Das ist eine Herausforderung, auch für mich dauernd. Ich habe so viel Arbeit und ich habe wirklich zu wenig Zeit für mich. Das ist nicht so toll und auch nicht für die Familie. Die muss schon einiges aushalten, meine Frau vor allen Dingen auch. Aber wenn die Zeit dann da ist, dann würde ich auch sehr intensiv gelebt und genutzt. So haben wir gerade diese 2 tollen Reisen. Erstmal auf den Nil, das war auch ein spannendes in der Antike Ägyptens. Das war auch eine total inspirierende Reise. Das ist toll. Und jetzt danach in Griechenland nochmal. Haben wir auch zusammen gemacht. So. Und das sind dann was sehr intensive Momente. Also wenn man die Zeit teilt, dann bitte auch bewusst.
Super.
Hast du Lust machen? Ja. Das war Radeln. Ich radel gern, ich schwimme gern.
Bewegst du gern?
Beweg mich ja gern, ja.
Jochen, hast du Lust auf 3 Fragen noch?
Ja, klar.
Ja, damit. Ja. Anders kommst du sowieso nicht raus aus der Nummer.
Fürchte, ja. Wenn wir 3 sind, ja.
Okay. Jochen, was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Ah, naja, inzwischen schon mehr Zeit für mich selber.
Ja.
Da arbeite ich noch dran. Jetzt ist ja gerade noch ambitioniertes neues Projekt gestartet und irgendwann muss es auch mal irgendwie laufen, dass ich nicht dauernd selber da sein muss, dass man ein bisschen delegieren kann, aber mal sehen, ob das gelingt.
Bin zuversichtlich.
Ja, okay.
Was möchtest du oder wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ah, das ist jetzt nicht wichtig, bei anderen Erinnerung zu bleiben. Ich will versuchen, möglichst authentisch zu leben und mich nicht verbiegen müssen irgendwo, nur um irgendwie anderen zu gefallen. Und ich die Freiheit möchte ich behalten oder immer mehr gewinnen, tatsächlich mir das auch auszusuchen, mit wem ich zusammen bin.
Mhm. Schön. Das ist, glaube ich, ein großer Schritt für sehr, sehr viel Qualität im Leben.
Ja.
Und was ist für dich ein erfülltes Leben?
Dass das Interesse nie versiegt am Leben und im Leben. Ich möchte Interesse, also wirklich dazwischen sein. Ich möchte gerne lebendig bleiben und aktiv bleiben und neue, interessante Erlebnisse haben, Erfahrungen haben, Austausch mit anderen Menschen, möchte nicht zum Fachidioten werden, sondern irgendwie möglichst breit im Interesse aufgestellt sein. Und ja, für mich sind diese beiden Bereiche tatsächlich Natur, Bewegung und eben auch Musik. Für mich persönlich halt spielt Musik eine ganz große Rolle, dass es einfach seinen Raum behält. Und also das begeistert mich. So, es geht ums Begeistern, sich begeistert lassen.
Schön. Und begeistert bleiben.
Und bleiben, ja. Vielleicht anderen Stück mitnehmen. Ja.
Sehr gut. Jochen, ich danke dir von Herzen. Mir hat es wirklich, wirklich Spaß gemacht, dass du heute da warst.
Ja, gerne, danke.
Und ich hab mich wirklich teilweise auf die Zunge beißen müssen, weil ich glaube, mit dir kann man hier ewig ratschen. Ja. Gerade was, wenn es auch um wirklich gesundheitliche Themen geht.
Es ist da tauscht man doch lange aus und viel aus,
oder? Ja, es ist wirklich eine Freude, da mit dir drüber zu sprechen. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Und von wegen, wen sucht man sich aus, gerne die Zeit zu verbringen. Also ihr zwei gehört auf jeden Fall dazu.
Danke.
Marie und du, ihr seid ja schon auch wirklich sehr, Also Menschen, mit denen es sehr gewinnbringend ist, zusammen zu sein. Also deswegen kann ich das Kompliment nur zurückgeben. Es ist
danke,
super. Danke. Schön, dass ihr solche Dinge hier macht. Ich finde es super, ein tolles Engagement.
Vielen Dank.
Über solche wichtigen Themen irgendwie zu reden und das sogar ins Netz hier zu stellen.
Ja, unbedingt, das müssen die Menschen hören.
Ja. Okay, also danke
dir auch, Markus. Ich danke dir.
Okay.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.